Michael.
Ja, Rüdiger.
Only Murders in the Building schält so langsam sein Cast für Staffel 4 zusammen. Unter den Namen, die sie jetzt neu dazu aufgenommen haben, sind Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Kumail Nanjiani und Eugene Levy. Welche von diesen Neubesetzungen zum Cast findest du am reizvollsten?
Ja gut, also da ich jetzt nach der Liste annehme, dass als nächstes noch, weiß ich nicht, DiCaprio und der wieder reanimierte Peter O'Toole da noch auftauchen. Keine Ahnung, schwer zu sagen, aber Eugene Levy ist irgendwie eine coole Idee, weil der könnte ja locker irgendwie einen Verwandten von Martin Short oder so spielen. Das fände ich irgendwie total naheliegend, würde mich nicht wundern, wenn sie genau das machen. Ich glaube, das ist der, auf den ich mich so am ehesten freue von denen.
Holger, bei dir?
Ich würde Zach Galifianakis nehmen. Die Leute, die ihn nur von Hangover kennen, haben eine falsche Vorstellung von dem Typen. Eigentlich hat er als Stand-Up-Comedian mit sehr, sehr seltsamen Pointen am Klavier angefangen. Und wenn er so ein bisschen was von seiner eigenen Komik in die Serie bringen könnte, wäre das meiner Meinung nach ein echter Gewinn.
Ich bin da tatsächlich auch eher bei Michael. Eugene Levy finde ich tatsächlich reizvoll. Ich habe ja dann auch ihn gesehen und ich finde nicht, dass er einen Verwandten von Martin Short, sondern eher einen Verwandten von Steve Martin spielen sollte, weil die wirklich aussehen wie Brüder. Aber ich habe ihn jetzt gerade, er macht ja bei Apple diese Reisedoku, wie Reluctant Traveler. Da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen und er war unter anderem auf Sylt und war da in so einem Health Spa und hat dort gelernt, wie man Suppe kaut und hat das sehr, sehr schön durch den Kakao gezogen. Da habe ich mich sehr über ihn amüsiert. Und wenn er diesen Humorlevel in Only Murders in the Building nochmal reinbringt, dann kann das der Serie nur gut tun. Aber insgesamt glaube ich, es sind wieder viel zu viele Leute, die sie da neu gecastet haben, weil eins meiner Hauptprobleme war, dass das in den letzten Staffeln schon so stark bevölkert war mit Figuren, dass ich mir denke, jetzt packt ihr noch 5 neue dazu. Und Meryl Streep kommt ja auch wieder zurück. Also irgendwann sprengt das Ganze den Rahmen, glaube ich.
Naja, ein bisschen Schwund ist ja immer im Gebäude.
Ja, das stimmt. Wen hättest du denn von den 5 gerne, der dann drauf geht schnell?
Da habe ich keine Präferenz.
Michael wollte, glaube ich, Galifianakis schnell wieder raus haben.
Ja, schon.
Guck dir das Stand-Up-Sachen mal an. Das ist was ganz anderes als das Durchführen, das man ihn kennt.
Glaube ich sofort. Nur so alles, was ich von dem aus Film und Serie kenne, also nee, was heißt alles, aber das meiste finde ich eher furchtbar. Deswegen war das der erste Name, wo ich schlucken musste.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
Tachchen.
Und Holger Lübkemann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wieder in unserer Dreierriege, die sich so die letzten 2-3 Wochen eingebürgert hat hier. Ich glaube sogar nächste Woche werden wir auch zumindest in der gleichen Konstellation zusammensitzen. Wir haben uns heute 3 Serien vorgenommen. 2 hatte ich letzte Woche schon angekündigt und eine dritte haben wir noch spontan dazu genommen. Wir sprechen über Death and Other Details, die bei Disney Plus seit 5. März verfügbar ist und wo, glaube ich, gleich am Tag danach Alexander geschrieben hatte, sprecht ihr noch darüber? Und machen wir heute, weil wir es nicht vorher geschafft haben, weil wir irgendwie auch von Disney überrumpelt worden sind, dass das kam.
Die Schweine haben es nicht angekündigt.
Ja.
Dann saßen wir vor vollendeten Tatsachen.
Das ist der neue Trend von Streamern. Amazon kündigt nicht an, dass sie das Lehrerzimmer und American Fiction reinbringen. Disney hat Death and Other Details nicht angekündigt.
So kann man nicht arbeiten. Das ist schlimm.
Aber deswegen reichen wir das nach. Aktuellen Stoff von dieser Woche haben wir auch dabei. Wir sprechen nämlich über Helgoland 513, die letzte Original-Serie von Sky. Die haben ja dann irgendwann letztes Jahr angekündigt, dass sie alle ihre Produktionen einstampfen und das ist die letzte, die es noch geschafft hat. Ich glaube, 1-2 andere wurden an Konkurrenz weitergegeben und Helgoland 513 ist die letzte, die sie zeigen. Und wir sprechen über Nach dem Attentat bei Apple TV Plus, die auch heute startet mit ihren ersten 2 Folgen. Und es ist eine Serie, die ja ich auf meiner Vorschauliste hatte, weil ich mir da sehr viel von versprochen hatte. Es ist eine Serie, in der es um die Jagd auf den Mörder von Abraham Lincoln geht, also John Wilkes Booth, und was so ja das Attentat für Folgen für die USA hatte. Und das ist eine Miniserie, die jetzt mit 7 Folgen läuft. Aber beginnen wollen wir mit Death and Other Details. Eine Serie, bei der ich mich gefragt habe, ob sie vielleicht so ein bisschen eine der Serien ist, die so eine Antwort auf die Pandemie ist, wo es auf einmal so das Fable gab, dass so Columbo und solche Sachen wieder mehr Gefallen gefunden hatten, weil es ist eigentlich eine klassische Whodunit-Murder-Mystery-Geschichte im Stil von Agatha Christie oder zuletzt Knives Out.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eine große Welle mittlerweile. Da haben wir ja sehr, sehr viele Stoffe. The After Party könnte man noch sagen. Bei Apple haben wir hier auch drüber gesprochen. Also die klassische Murder-Mystery taucht wieder auf. Columbo mag in der Pandemie viel gesehen worden sein, aber ob das jetzt der Grund ist, bin ich mir nicht sicher. Das hatte ja Rian Johnson rangezogen für, wie ist seine Serie nochmal?
Pokerface.
Für Pokerface, genau. Aber davon ist das hier doch schon ganz schön weit entfernt.
Knives Out war ja auch noch vor der Pandemie, oder? Meine ich? Wenn ich richtig mich erinnere? Der kam kurz vor
dem ersten Lockdown ins Kino und so. Ja.
Also auch bei den Büchern sagt man, es gibt gerade so eine Renaissance von diesem Cozy Crime. Und da fällt das ja so ein bisschen drunter.
Ja, ich bin da dankbar.
Ja, und die Prämisse erinnert an Tod auf dem Nil. Das war jetzt ja der letzte Kenneth Branagh-Film von seinen bisher 3 Poirot-Filmen, die er gemacht hat, ne?
Der vorletzte war es, richtig. Ja, genau, aber ja.
Weil hier findet der ausgehende Fall, der alles auslöst, auf einem Kreuzfahrtschiff statt. Und die Hauptfigur ist Imogen Scott, wird gespielt von Violet Bean, eine junge Frau, die selber nicht Detektivin ist, aber eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, Sachen beobachtet, die andere Leute übersehen. Und sie tut sich unfreiwillig zusammen mit Rufus Cotsworth, gespielt von Mandy Patinkin aus Criminal Minds und Homeland, der größte Detektiv der Welt ist, wie es immer wieder gesagt wird, oder war. Und wie er dann immer betont, seine Worte, nicht meine.
Ja, genau.
Der auf dem Schiff ist, weil er als ein bisschen Security oder so, also nicht Bodyguard, aber für eine der reichen Familien dort arbeitet, die dort an Bord sind. Und dann geschieht ein Mord, also ein ziemlich nerviger Typ, der irgendwie allen auf den Geist gegangen ist, wird mit einer Harpune erschossen. Und dann ist die große Frage, wer steckt dahinter? Und Rufus Cotsworth oder Coatsworth klemmt sich dann dahinter und hinzu kommt, dass der mit der Imogen eine Vergangenheit noch hat. Nämlich die Mutter von der Imogen ist bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen, als ich glaube 11 Jahre alt war. Ne? So ungefähr kommt das hin.
Genau, sie war noch ein Kind.
Und der Rufus war dort der Typ, der da die Ermittlungen durchgeführt hat, hatte auch relativ schnell einen Verdächtigen, Victor Sams, und ist dann aber von heute auf morgen verschwunden, was die Imogen immer noch nicht verwunden hat, weil sie halt immer noch nicht weiß, wer ihre Mutter umgebracht hat. Und dann müssen die beiden sich zusammentun und ermitteln, was hinter diesem Mord steckt, oder besser gesagt, wer hinter diesem Mord steckt. Und gleichzeitig, ist natürlich auch ganz logisch, hat das Ganze aber auch eine Verbindung zu dem Mord an ihrer Mutter 20 Jahre vorher ungefähr. Das heißt, wir haben parallel 2 Mordfälle, die so hier an Bord gelöst werden müssen. Das ist die relativ simple Ausgangssituation von Death and Other Details.
Man könnte jetzt vielleicht noch was sagen zu dieser Kreuzfahrt überhaupt, weil das sind ja nur geladene Gäste. Veranstalter ist ein Industrieller, würde ich ihn mal nennen.
Lawrence Collier, der hat so eine Kleidungsfabrik, ne?
Genau.
Und hat ein paar finanzielle Probleme und hat diese Bootsfahrt vor allen Dingen gechartert, weil er dort eine reiche, ich glaube, chinesische Familie, die Chans, eingeladen hat, weil er von denen eine Bürgschaft oder eine Investitionsbeteiligung in Höhe von 3 Milliarden Dollar an Land ziehen will und in dem Zuge halt die Firma von ihren Schulden zu befreien und gleichzeitig seine Tochter Anna, die gespielt wird von Lauren Patton, als CEO einsetzen will. Also er will halt sicherstellen, dass das Unternehmen wieder finanziell auf soliden Füßen steht und gleichzeitig aber unter Familienkontrolle bleibt. Das ist der Hintergrund von den Leuten, die an Bord sind. Die meisten haben damit zu tun. Das Todesopfer hat auf den ersten Blick nichts damit zu tun, weswegen das so ein bisschen komisch ist. Aber viele fragen sich, warum der Typ da überhaupt an Bord gewesen ist. Und es ist noch eine Senatorin an Bord. Also sind so vor allen Dingen einflussreiche Leute aus Politik und Industrie an Bord.
Ja, wobei man sagen muss, die meisten Figuren werden wirklich von diesen beiden Familien gestellt. Und diese Colliers, diese Familie, ist gleichzeitig quasi die Ziehfamilie der Imogen, die Hauptfigur ist. Also das sind so ihre Halbgeschwister, die da teilweise wichtige Positionen bekleiden. Und umgekehrt wiederum gespiegelt in dieser chinesischen Familie der Chans, sind ja irgendwie verbandelt mit dieser Reederei, weshalb die Familie quasi sowas wie die Reiseleitung auf der Kreuzfahrt stellt und gleichzeitig die ganzen Bediensteten, die unter Deck arbeiten, auch Angestellte dieser anderen Familie sind.
Genau, nicht die Besitzerin des Schiffs, der Besitzer ist Sunil Ranya, wird gespielt von Rahul Kohli, aber so die Cheforganisatorin, die dann auch alle Leute eingestellt hat, das ganze Personal, das ist alles aus der Familie, richtig. Genau,
also das ist schon sehr konstruiert irgendwie.
Ja, und dann läuft halt über die 10 Folgen, die jetzt alle schon verfügbar sind bei Disney Plus, eine Ermittlung ab, die, wie man das so kennt, fast immer am Ende jeder Folge so eine kleine Überraschung reinbringt. Mal kommt neues Personal dazu, mal stirbt nochmal jemand und mal gerät eine neue Person unter Verdacht. Und das ist immer so ein bisschen der kleine Cliffhanger zur nächsten Folge. Holger, du, wenn ich mich recht entsinne, warst ein großer Fan von Knives Out, ne?
Mochte ich ganz gern. Großer Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin großer Fan von klassischen Krimis.
Okay, dann ist das ja perfekt, dich zu fragen, hält Death and Other Details mit diesen besseren Vorbildern mit?
Nee, das ist schon was anderes. Also diese klassische Situation ist ja das eingeschneite englische Landhaus, wo irgendeine Gesellschaft sich versammelt hat. Es passiert ein Mord und meistens dann nochmal ein Folgemord und irgendjemand der Anwesenden ist ein Ermittler, der das Ganze aufzulösen versucht. Und am Ende werden alle in der Bibliothek versammelt und mit 2, 3 Finden wird dann endlich der Täter enttarnt. Und man könnte ja glauben, dass dieses Kreuzfahrtschiff die gleiche Funktion erfüllt, nämlich den Raum zu begrenzen, sodass wir von Anfang an wieder diese Prämisse haben, alle Täter, aller Tatverdächtigen sind dort versammelt. Und am Anfang scheint es auch so zu sein, als ob es in diese Richtung geht und als ob das so funktioniert. Aber dann öffnen sie die Welt. Das machen sie in 2 Richtungen. Das eine ist, dass, wie gesagt, dieser alte Fall eine Rolle spielt und dadurch kannst du dieses Konstrukt schon nicht mehr so richtig halten, indem du teilweise so Erinnerungen an diese Zeit früher hast und man geht Fährten in 2 Richtungen nach. Einmal, um den Fall in der Vergangenheit zu lösen und dann, um den Fall in der Gegenwart zu lösen. Und diese Kreise, die da beschrieben werden, die verlassen das Schiff. Und nach hinten raus wird das immer stärker. Und die Wellen, die das schlägt, haben halt nichts mehr damit zu tun, dass man so eine Einheit von Handlung und Ort beibehält.
Ja.
Und das machst du ja nur, um deine Erzählung in eine Richtung zu transformieren, die halt nicht mehr gebunden ist an diese Regelhaftigkeit des klassischen Krimis.
Ja.
Der klassische Rätselkrimi wird hier als Geschmacksrichtung angeteasert und dann aber eigentlich verlassen. Kann man so machen. Umgekehrt, man kann ja auch sagen, warum soll man Krimis immer noch in dieser Rätselform erzählen? Das ist ein Gimmick der 1920er Jahre und eigentlich haben den alle kapiert.
Vor allen Dingen ist es ein Gimmick, der besser funktioniert als Film, weil du dann nur 2 Stunden hast zu erzählen. Wenn du das auf einmal auf, hier sind es ungefähr, die Folgen sind immer nur so 40 Minuten lang, aber so 6, 7 Stunden erzählst, dann musst du es wahrscheinlich ein bisschen erweitern, um das nicht zu sehr einschlafen zu lassen.
Ja, wobei manchmal ist das einfach nur eine Frage, welches Maß an erzählerischer Meisterschaft man hinlegen kann. Es gibt auch Krimis, die in einer offenen Welt spielen, die aber trotzdem diesen Rätselkrimi-Charakter haben. Mir würde da sowas wie Kommissarin Lund einfallen, die dann immer neue Fährten legt und neue Spuren, die dann aufgedeckt werden, die entwertet werden, die Ermittlung geht weiter zu einem anderen Geheimnis, die so ein bisschen wie so eine Torte in mehreren Schichten funktioniert, wo man einfach Geheimnis hinter Geheimnis legt. Das kann man so ja genauso machen.
Ich wollte gerade nur sagen, ich kenne mich jetzt mit dem, was in der Literatur die letzten paar Jahre passiert, habe ich das nicht so mitbekommen. Aber in einigen dieser jetzt sozusagen aufkommenden Rückblicke auf dieses Krimi-Format wird damit ja auch gespielt. Also Knives Out ist ja auch kein klassischer Rätselkrimi, sondern bricht das nach 25 Minuten schon in eine andere Richtung auf. Und ja, das passiert hier auch. Ich habe das auch so empfunden, dass je stärker der zweite Fall, nenne ich ihn mal, also das, was in den Rückblenden sozusagen stattgefunden hat, je mehr das Einzug hält, umso weiter entfernt sich das von diesem, ich nenne es mal Agatha Christie-Anstrich, den das am Anfang noch zu haben schien.
Ja, und war das ein Problem für euch oder nicht? Weil man kann ja genauso gut sagen, das selber ist dann für den Zuschauer wie eine falsche Fährte, indem es so aussieht, als ob wir eigentlich ins falsche Genre gelockt worden sind. Na, also manchmal gibt's ja auch dann die Krimis, die nach einem Rätselkrimi aussehen und wenn dann plötzlich alles mit Action aufgelöst wird, würde man auch denken, warum habt ihr jetzt so einen Genre-Twist da drin?
Also ich habe da immer noch so ein bisschen das Agatha Christie-mäßige drinne gesehen, weil ich finde, auch wenn sie dieses andere Element da reinbringen mit dieser ganzen Rückblende, wie sie das machen, können wir vielleicht nachher auch noch besprechen. Aber was so auf dem Schiff abläuft, wenn du guckst, was sie den Leuten für Klamotten gegeben haben, dann hat das allein visuell, finde ich, immer noch so einen Anstrich von Tod auf dem Nil. Das ist alles eine moderne Welt mit Handys und allem drum und dran, aber die sind ausgestattet wie Leute, die wirklich aus so einer anderen Zeit stammen. Das ist ja auch so ein Art-Deco-Schiff, wo sie das dann aufgenommen haben. Ich glaube, sie haben es auf der Queen Mary teilweise gedreht. Von daher hatte ich da immer noch dieses Hercule Poirot-Gefühl drinne, weil ich finde auch die Mandy Patinkin-Figur ist so eine Poirot Figur. Nur, dass sie halt zwei Fälle gleichzeitig lösen und den einen persönlich vor Ort und den anderen in ihrer Erinnerung lösen.
Ja, also diese Anmutung ist da, das stimmt durchaus. Das funktioniert ja auch ganz gut. Also auch diese alten Geschichten waren eigentlich schon Upper-Class-Geschichten. Und hier geht es ja im Grunde genommen auch darum, dass das teilweise reiche Müßiggänger sind, bei denen man bei keinem das Gefühl hat, dass er einen Beruf hat.
Also es ist ja nicht so, dass man in dem Fall auf dem Schiff nicht trotzdem als Zuschauer irgendwie weiter miträtseln kann, da hast du schon recht. Der Unterschied ist ja bei Christie oder so, wenn ich jetzt an Motor im Orient Express denke oder so, dann ist die ganze Erzählung ja auf dieses eine Rätsel konzentriert. Das heißt, jeder Dialog, jedes Verhör, jede Spurensuche und so zahlt halt auf eine Frage ein. Und hier machen sie es ein bisschen komplizierter, könnte man sagen. Dadurch, dass es halt diese andere Ebene mit drinne gibt. Ja. Und Holger hat ja vorhin auch schon in einem Satz gesagt, dass die Imogen eigentlich eine Hauptfigur ist oder teilweise sogar ein bisschen mehr als Petinkin in der Serie.
Ja, nicht nur teilweise, sie ist ganz eindeutig die Hauptfigur.
Am Anfang habe ich das noch nicht ganz so stark gemerkt. Da dachte ich, das wird vielleicht so eine Zweiteilung geben, aber das kristallisiert sich dann mehr raus.
Ich finde es eher seltsam, dass die Promo zu der Serie die ganze Zeit uns von dieser Ermittlerfigur erzählt, obwohl die Filmerzählung das dann viel weniger tut.
Genau, das ging mir auch so, als ich davon vorab gehört hatte und so. Ich wollte es unbedingt gucken, weil ich Mandy Patinkin ziemlich klasse finde und fand es cool, dass der so eine Rolle kriegt und so ganz, was man von dem ersten Anschein gedacht hat, man würde bekommen, bekommt man dann nicht. Nee. Übrigens auch das ein bisschen eine Parallele zu Knives Out, wo Craig dann auch nicht unbedingt die zentralste Figur in dem Film war. Also ja, das stimmt allerdings. Aber jetzt hast du ja gefragt, ob uns das gestört hat, ne?
Ja.
Mich nicht. Ich fand die ziemlich unterhaltsam. Ich habe mitbekommen im Netz, dass das nicht die Meinung von allen ist. Also, dass die ziemlich mittelmäßig aufgenommen wurde, ich habe es so ein bisschen mitgelesen. Und ich kann das in Teilen auch verstehen. Die ist nicht perfekt. Die hat einige erzählerische Schwächen. Aber ich hatte in Summe doch Spaß damit.
Eine Idee dieses Rätselcharakters besteht ja unter anderem darin, dass der Autor oder in diesem Fall dann der Regisseur uns als Zuschauern alle Informationen zur Hand gibt, um selber den Fall lösen zu können.
Ja.
Und ich finde, das tun die hier nicht. Hier ist das eher umgekehrt. Hier ist das diese Deus Ex Machina Geschichten, wo im Nachhinein dann Informationen aus dem Hut gezogen werden, wo es dann heißt, nee, war so. Das ist okay, das kannst du machen. Krimis machen das ständig. Wir sind auch daran gewöhnt, in gewisser Art und Weise. Nur wenn ich durch diese Anmutung und durch das Figurenpersonal, durch dieses ganze Drumherum, dem erstmal so ein Etikett-Rätsel Krimi anklebe, dann ist das eine Frage, ob das nicht für den Zuschauer eine Form von Enttäuschung automatisch produziert, wenn dann die Regeln des Rätselkrimis selber verletzt werden.
Wobei ich finde, dass die Serie von Anfang an klar macht, dass sie sich nicht an diese Regeln halten will, okay. Weil in der allerersten Folge, ich glaube, es ist sogar die Einleitung, da wird dann halt aus dem Off von Rufus so ein bisschen über Ermitteln erzählt oder so. Und dann geht es ja ein bisschen darum, dass man nicht allen Zeugenaussagen trauen soll, weil Zeugenaussagen sind generell unzuverlässig. Und dann sagt er noch irgendwie, dass vieles Illusionen sind. Da siehst du dann diesen Pool von oben und es sieht aber für dich aus, ob du in den Himmel guckst und dann springt jemand in den Pool und siehst die Wellen und dann sagt er, ja guck mal, es ist nicht alles so, wie es den Anschein hat. Und da habe ich mir schon gleich gedacht, okay, ihr wollt so ein bisschen damit operieren, dass hier so auch mal so Tricks angewendet werden.
Ja, aber selbst dann würde ich immer noch vermuten, dass die Erzählung mir Möglichkeit A, Möglichkeit B anbietet. Und dass meine Orientierung dann daran besteht, ich kann das glauben, ich kann glauben, dass das, keine Ahnung, eine Analogie ist, ich kann glauben, dass das eine Halluzination war, aber dann will ich wissen, wo ist die Droge verabreicht worden, die zu einer Halluzination geführt hat, weißt du? Selbst das kannst du ja immer noch einbauen in eine Form von Erzählung. Aber es ist eine Frage, ob du 6 Folgen in eine Richtung marschierst und du dann an die Hand genommen wirst und es gesagt wird, nee, ist alles ganz anders. Und für mich hat sich das eher nach zweitem hier ein bisschen angefühlt.
Das heißt, du bist im Endeffekt ein bisschen enttäuscht von der Serie?
Ich fand die okay, aber halt auch nicht mehr. Die hat einige hübsche Momente. Ich finde auch, dass einige Darsteller und einige Rollen besser funktionieren als andere. Während des Schauens fühlt man sich darin durchaus wohl. Aber für mich haben sie es zum Ende hin so ein bisschen überrissen.
Ich war im Nachhinein recht froh, dass sie in Deutschland darauf gewartet haben, bis alle Folgen raus sind und sie die en masse gebracht haben. In den USA lief es ja bei Hulu und war dann eine wöchentliche Serie. Am Tag, als die letzte Folge dort rausgekommen ist, ist es dann bei uns in der Komplettheit rausgekommen. Und ich fand, das war eine ganz gute Serie, um das wegzubingen, weil das ist jetzt nicht der cleverste Fall aller Zeiten gewesen, aber das war wirklich eine vergnügliche Krimi- Unterhaltung, bei der ich jetzt auch nicht böse bin, dass zum Beispiel die letzte Auflösung vielleicht nicht so super originell gewesen ist. Aber ich fand Patinkin super, ich fand Violet Bean ganz toll. Also als Duo fand ich die beiden sehr, sehr schön. Und ich fand, die hatten auch erzählerisch einige gute Einfälle. Ob man das Ganze jetzt auf 10 Folgen erzählen musste, ist eine andere Frage. Also man hätte vielleicht auf 6 oder auf 8, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Drive gehabt. Aber ich finde, das ist so eine schöne Berieselungskrimiserie gewesen.
Ja, sie ist ein Stück zu lang, das stimmt. Das eigentlich Positive an der Serie ist, dass sie manchmal einfach ein bisschen bekloppt ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Also es gibt so eine Form von Überhöhung, die da manchmal passiert. Und dass Szenen auf eine Art und Weise, also ich fand, einige Figuren verhalten sich wirklich so cartoonhaft manchmal. Es gab Szenen, da musste ich an Scooby-Doo denken, auch ohne Hund. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich fand die wirklich witzig. Die ist vielleicht nicht ganz so sehr als Krimi-Komödie angelehnt, wie es Only Murders in the Building ist. Ich finde, die meint sich schon ein bisschen ernster noch, aber ich habe ziemlich gut gelacht an einigen Stellen. Und gerade in der letzten Folge waren so ein paar Dinger dabei. Chapeau. Also falls das witzig gemeint war, es war sehr witzig.
Ja, siehst du, da haben wir die unterschiedlich gesehen. Also über Schmunzeln bin ich bei der Serie, glaube ich, nicht hinausgekommen. Ich fand auch für Patinkin war das keine so richtig schöne Rolle. Vielleicht idealisiere ich den auch noch falsch. Ich sehe den auch, was war die Arztserie, wo er mitgespielt hat? Chicago Hope. Das ist, glaube ich, immer noch das, was ich hauptsächlich mit ihm verbinde, wenn er nicht gerade fechtet.
Oder singt.
Ich habe den gesehen, habe gedacht, ach Mensch, bist du alt geworden? Eigentlich ist das ja ein Charismatiker. Eigentlich ist das ja so ein Typ, der allein durch die Art und Weise, wie er spricht, die Leute irgendwie sofort in seinen Bann schlagen kann. Und genauso jemand wollten sie für die Rolle auch. Das ist halt ein Detektiv, der eher bekannt dafür ist, dass er Bücher über seine Fälle schreibt. Und dann gibt's so Szenen bei einer Lesung, wo man ihn sieht oder in irgendeiner Talkshow. Da spielen sie schon sehr damit, dass er selber fast so eine Figur des öffentlichen Lebens ist. Aber irgendwie muss das auch so ein bisschen unterfüttert werden. Also dann will ich ihn A sehen als genialischen Detektiv. Da gibt es so 2, 3 Momente, aber es war dann relativ wenig. Und der Gimmick bestand eigentlich hier drin, dass die Imogen teilweise schneller und weiter war als er.
Ja, beziehungsweise glaubt sie und dann erzählt sie ihm, was sie rausgefunden hat und er führt ihren Gedanken zu Ende, weil er hatte das schon viel früher rausgefunden. Es ist so ein bisschen so eine Mentorenbeziehung, ne? Er nimmt sie unter seine Fittiche und lässt sie selber zu den Sachen kommen, um ihr das Handwerkszeug sozusagen zur Hand zu geben, dass sie später mal selber als Privatdetektiv ermitteln kann.
Für mich ist er keine Haupt-, sondern eine Nebenfigur.
Ja, in der Gesamtheit der Serie, ja.
Du könntest ja sagen, dass die Figur des Detektivs geteilt ist, wobei das nicht stimmt. Du hast noch mehrere Detektivfiguren. Anna verhandelt zum Beispiel für die Familie diesen Deal für die Colliers. Da läuft immer mal wieder was schief und es gibt eine Folge, die sieht man fast nur aus ihrer Perspektive, wo sie so Troubleshooting versucht und versucht auch herauszufinden, was schief läuft. Da wird eigentlich diese Ermittlerfunktion erweitert und sie mit reingenommen. Das ist dann erzählerisch irgendwie ganz interessant, aber das funktioniert halt auch nur, wenn du ein Interesse daran entwickelst. Ne? Wenn du halt wirklich denkst, oh ja, das ist jetzt wichtig, dass dieser Deal da stattfindet. Da gab es dann zum Beispiel Momente, wo man eigentlich das Gefühl hat, das, was die eigentliche Ermittlung ist und was die Figuren sind, die Ermittlung tragen, die rücken in den Hintergrund, die verlassen wir jetzt. Und dadurch, dass das ein relativ großes Ensemble ist, also dieser Imogen-Figur sind zum Beispiel noch 2 Männer gegenübergestellt. Das ist einmal der Kapitän und das andere mal der Sicherheitschef auf dem Schiff. Für mich wabert das alles so ein bisschen hin und her. Ich hatte da jetzt irgendwie keine klassische Erzählung, wo die Figuren in dem Sinne, in dem ich es erwarten würde, ihre Funktionen als Figuren erfüllen. Das war das, wo es mich immer mal wieder so ein bisschen rausgekickt hat. Und ich glaube, was den komödiantischen Gehalt angeht, eventuell hätten sie es noch einen Tick weiter überspitzen sollen, weil es hier durchaus auch so in Anführungszeichen Dramamomente gibt. Eigentlich alles, was auf der Beziehungsebene zwischen den Figuren passiert. Es wird zum Beispiel von einer lesbischen Beziehung erzählt. Das ist ein ziemlich langer Strang, der auch überraschend viel Zeit einnimmt. Und da hätte ich das Gefühl, ja, lasst die doch Nebenfiguren sein. Da braucht ihr gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, welchen Wert das für die Gesamterzählung haben soll, außer dass das so ein bisschen Streugut ist, was noch dazwischen geschmissen wird.
Ja. Ich glaube aber, die Mischung aus, ich nenne es mal, sowohl Drama und Komik als auch sozusagen Verfolgung der Hauptplots und Anreicherung über die Nebengeschichten, insgesamt hat das für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, es ist ein Stück zu lang und sie meandert auch in der Mitte der Staffel ein wenig. Also es gibt irgendwann also 2-3 Folgen, wo ich dachte, Mensch, jetzt haben wir ja wirklich fast gar keinen Fortschritt so richtig gemacht. Also weder in der Ermittlung noch in der Dynamik, die sich da ja irgendwann zwischen dem Detektiv und seiner Schülerin, um bei dem Bild zu bleiben, entwickelt. Ja, da stagniert es ein bisschen, das stimmt. Also zum Beispiel, ich fand Patinkin wirklich gut in der Rolle. Ich verstehe schon, was du meinst, so ein bisschen. Aber A, der Typ ist wirklich charismatisch und das hat für mich auch in der Rolle funktioniert. Und ich mochte tatsächlich diesen Ansatz, haben wir ja so ein bisschen angedeutet, dass er, ne, World's Greatest Detective und so, aber irgendwie war er das so ein bisschen. Und jetzt lebt er eigentlich größtenteils davon, dass er kommerziell ausschlachtet, was für ein cooler und geiler Typ er ist. Und jetzt muss Opa nochmal beweisen, dass er es auch tatsächlich drauf hat. Eigentlich, ich mochte das, mir gefiel das.
Naja, der Witz ist ja, dass er abgehalftet ist, weil er offenbar diesen Fall nicht lösen konnte von der Imogen. Ne?
Ja, genau.
Und er hat die Hoffnung, wenn er das jetzt gleichzeitig auch löst, dass er dann auch wieder so seinen alten Glanz wieder zurückkriegen kann. Das fand ich irgendwie auch nicht schlecht, ja. Was ich als Idee toll fand und auch am Anfang umgesetzt toll fand, sie haben es dann vielleicht ein bisschen zu oft gemacht ist, dass sie, wie ich das vorhin schon gesagt habe, diesen alten Fall lösen, indem sie in Erinnerungen zurückgehen. Das heißt, er versucht dann zum Beispiel immer in die Erinnerung von der Imogen einzudringen, weil sie da so verdrängte Sachen drin hat
ja.
und versucht sie immer dazu zu bringen, dass sie sich in Sachen wieder erinnert. Und das setzen sie in der Serie dann so um, dass die aktuellen Personen dann in diesen Erinnerungen drinne sind. Also die Szenen spielen sich ab und die sind so ein bisschen als stille Beobachter drinnen. Das wird in verschiedenen Sachen gemacht. Also manchmal ist dann halt der Rufus dabei. Manchmal ist in den Erinnerungen die Imogen als Ältere dabei und sieht sich selber als junges Mädchen und natürlich auch diesen traumatischen Moment, wo sie sieht, wie ihre Mutter in die Luft gejagt wird und all sowas. Das fand ich am Anfang eine sehr, sehr schöne Idee. Ich finde, sie übertreiben es dann ein bisschen, wie sie das einsetzen. Also sie haben zum Beispiel dann die, ich glaube es ist die 7. Folge oder so, die eigentlich nur in diesen Gedanken spielt, wo die Imogen in den Körper von den Rufus springt, in dessen Erinnerung
stimmt.
Und so.
Ja.
Das ist fast die ganze Folge über so.
Weiß ich, was du meinst. Das war zum Beispiel ein Trick, von dem ich das Gefühl habe, das ist für mich nicht richtig aufgegangen.
Ja, weil sie es dann ein bisschen zu Tode geritten haben. Wenn sie es so dosiert immer mal wieder eingesetzt haben, fand ich das einen schönen Gimmick, aber in dem Moment, wo sie es zum Beispiel dann fast eine ganze Folge einsetzt, habe ich gedacht, okay, jetzt hat euch irgendwie ein anderer Ansatz gefehlt, diesen Fall aus der Vergangenheit zu lösen. Das fand ich ein bisschen schade.
Aber überhaupt als Technik, das zu versuchen, finde ich sehr befremdlich. Ich kann das machen, wenn ich vorher eingeführt habe, dass die Imogen eine Figur ist mit einem unglaublichen Maß an Empathie und dass ihre Art und Weise, keine Ahnung, die Welt zu erfahren oder die Sachen zu lösen, gerade das Hineinversetzen in die anderen ist. Ist aber nicht der Fall. Die Figur wird ganz anders gezeichnet.
Naja, aber da ist auch wieder so ein Ding. Am Anfang ist Rufus derjenige, der in ihre Gedanken eindringt und ihr zeigt, wie man so verdrängte Gedanken wieder reaktivieren kann.
Ja.
Und dann wird es am Ende so hingedreht, dass sie mittlerweile das so gelernt hat, dass sie das bei ihm anwenden kann. Also das hat schon eine gewisse Konsequenz da drin.
Ja, ich finde, das malt ihr euch schön.
Naja, weiß ich nicht. Das waren irgendwie Elemente, in denen die Serie sich daran erinnert hat, dass diese Agatha Christie-haften Geschichten in erster Linie ja, wie sagt man im Englischen, blast sein sollen, also unterhaltsam sein sollen und so ein bisschen auch überraschen sollen. Eigentlich fand ich das cool. Sie hatten so Stilmittel und Einfälle, die wirklich ein bisschen ab vom Schuss waren. Das meinte ich vorhin mit, manchmal ist die sehr drüber. Aber das war immer überraschend genug, dass ich da was drin gesehen habe trotzdem. Doch, würde ich schon sagen. Also es gab da in den letzten Jahren andere Versuche, sich in diesem Genre zu bewegen, die ich ein bisschen vielleicht zu traditionell fand. Und hier gefiel mir, die haben mal was ausprobiert. Das geht auch nicht immer gut, aber die haben mal was ausprobiert.
Okay, 2 Fragen noch. Erstens, hattet ihr jemals das Gefühl, dass es auf dem Schiff spielt? Also man hat irgendwann mal so einen Speisesaal da gesehen, da war dann überraschend viel Personal. Aber ansonsten fand ich sehr kulissenhaft in so einzelne Gänge und Kabinen.
Die allerletzte Szene der Serie ist so eine Kranaufnahme oder sowas, wo die halt an Deck sind und dann zoomt das Ganze raus und siehst das Meer dahin. Das war die erste Szene, wo ich gedacht habe, das sieht jetzt tatsächlich aus, als ob es auf dem Meer ist. Das andere ist tatsächlich, ich habe überlegt, ob sie in der Volume oder sowas gedreht haben. Haben sie wohl nicht.
Ja.
Das waren irgendwie so gemalte Wolken im Hintergrund und vielleicht das Meer mit CGI dann dazu gebracht. Es ist tatsächlich alles am Set gedreht worden, ich glaube in British Columbia. Und wie gesagt, sie haben ein paar Innenaufnahmen auf der Queen Mary gedreht, wo man dann die Gänge und sowas sieht. Aber ja, also das ist jetzt keine Serie, wo ich denke, das muss Realismus haben, weil es ja schon so stilisiert ist, auch von den Kulissen her, dass ich das jetzt nicht schlimm fand oder so.
Ja, aber trotzdem, du willst einen Drehort und dieser Drehort ist Kreuzfahrt. Dann will ich in irgendeiner Art und Weise auch so Kreuzfahrt-Feeling erzählt haben. Und stattdessen werden daraus so ein bisschen Beziehungs- und Familiengeschichten. Es wäre egal gewesen. Du brauchst dann wiederum die Kreuzfahrt nicht. Dann hätten sie es auch im eingeschneiten Landhaus erzählen können.
Zugegeben, in dieser Serie war ich mehr auf dem Schiff als in Kenneth Branaghs Tod auf dem Nil. Da war ich wirklich die ganze Zeit vor grüner Tapete. Aber das ging mir hier auch so. Diese Kulisse nutzen sie nicht wirklich. Und wie du sagst, es geht gar nicht darum, dass es künstlich aussieht, sondern wenn ich sag Kreuzfahrtschiff und so, dann möchte ich auch so ein bisschen Kreuzfahrtelemente da drin haben. Ja, das fand ich auch. Das ist verschenkt.
Piraten.
So, jetzt der zweite Punkt. Für welche Awards wird das nominiert werden? Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, schlechtestes CGI. Da können wir jetzt nicht weiter reingehen. Das würde ein bisschen spoilern. Ja, aber gegen Ende hin gibt es ein paar Mal CGI-Einsatz, den ich unglücklich fand. Es sei denn, es waren die großen Lacher, von denen du vorhin gesprochen hast.
Es gibt zumindest einen sehr großen Lacher, der damit zu tun hat, ja.
Und das zweite ist, ich finde, dass das Ding auch ein Award für unmotivierte Sexszenen verdient hat.
Ja, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, weil diese lesbische Geschichte mit der Anna und ihrer Ehefrau und dann kommt noch jemand mit rein, habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen unmotiviert, nur um nackte Haut zu zeigen. Ja, das fand ich am Anfang auch, aber ich fand, es war jetzt nicht so exzessiv eingesetzt.
Freut euch doch über ein bisschen queere Repräsentation, so kann man das doch dann auch positiv sagen, oder?
Ich meinte gar nicht unbedingt die Sexszene.
Verstehe.
Was ich der Serie noch hoch anrechne, ich habe das Gefühl, dass Heidi Cole McAdams und Mike Weiss, die beiden Showrunner, die dahinter stecken, nicht zu verwechseln mit Mike White von White Lotus, wirklich das Ganze liebevoll und mit Liebe zum Detail gemacht haben. Also ich hatte so das Gefühl, dass sie wirklich sich auch für diese Art von Erzählung begeistern können und dass sie da auch jetzt sich Mühe gegeben haben, eine in sich konsequente Sache zu machen. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. So ein kleines Detail, was ich wirklich schön fand, wenn die Titel der einzelnen Folgen genannt werden, dann gibt es kurz eine Einblendung, die wirkt wie Kauderwelsch und dann blättert das um und dann kommt halt der eigentliche Titel. Und das wird dann in der Serie auch erklärt. Da erklärt der Rufus der kleinen Imogen, die hat da irgendwie so ein Büchlein und die sagt, was steht da nur Blödsinn? Und sagt, ja, das ist hier ist alles Geheimschrift und so. Und um diese Geheimschrift zu entschlüsseln, brauchst du einen Primer, so ein Schlüsselwort. Und sein Schlüsselwort ist dann Truth und mit dem kann sie dann entziffern, was er da geschrieben hat. Weil wenn du weißt, das erste Wort ist Truth, dann kannst du sagen so, das und das sind die Buchstaben und mit dem kannst du dann auch die nach und nach die anderen
Buchstaben
dir erschließen. Genau. Ich habe mir dann den Spaß gemacht und habe dann dieses Alphabet aus den Titeln rausgeschrieben, welche das sind. Und später im Verlauf der Serie finden sie ein Notizbuch, das auch verschlüsselt ist. Und dann nehmen sie Lippenstift und malen das an die Fenster und versuchen dann herauszufinden, welche Buchstaben für welche Buchstaben stehen. Und genau diese Verschlüsselung von den einzelnen Folgentiteln ist auch der Verschlüsselungscode, den sie da rausgefunden haben. Also du kannst, wenn du das dir notiert hast, kannst du selber aus diesen Kauderwelsch das zusammensuchen. Sowas fand ich wirklich liebevoll und schön.
Ja, das ist ein schönes Gimmick, aber wenn sie wirkliches Interesse und wirkliches Zutrauen in diese Art von Krimi gehabt hätten, dann hätten sie die Geschichte zu lösen versucht mit einem wirklichen Twist am Ende und nicht mit einem Helikopter, der angeflogen kommt. Nee, ich finde, die haben gerade kein Zutrauen daran gehabt. Natürlich, das ist immer toll, wenn man solche Details findet, aber die hohe Schule oder die große Meisterschaft solcher Erzählungen wäre halt, dass du alle Bälle, die du in der Luft hast, am Ende noch fangen kannst. Und das können die halt nicht. Da brauchten sie dieses Element von außen, dass das, was vorher passiert ist, in gewisser Art und Weise unwichtig macht. Für mich nicht ganz rund. Ihr seht die beiden, glaube ich, einen Tick besser als ich. Ich will damit jetzt auch gar nicht sagen, schaut euch die nicht an. Ich finde immer noch Rätselkrimi gut und interessant. Ich finde, hier drücken sie sich ein bisschen um das, was eigentlich die Stärke sein sollte.
Die Serie kann nicht mit der ersten Staffel von Only Murders in the Building mithalten. Da ist sie deutlich schwächer. Für meinen persönlichen Geschmack ist sie aber kein Deut schlechter als die zweite oder dritte Staffel von Only Murders in the Building.
Sie ist eher besser.
Da kann man ein paar gute Stunden mit haben. Es ist ein schöner Spaß, es ist schön ausgestattet, es hat einige gute erzählerische Gimmicks, es hat ein paar gute schauspielerische Leistungen. Die Lauren Patton, die Anna spielt, fand ich auch ziemlich klasse. Für mich ist es jetzt nichts, was am Ende des Jahres auf den Top 10 landen würde oder sowas. Aber das ist so ein Ding, wo ich denke, mehr davon, was man einfach so mal nebenbei schauen kann, da bin ich dann Streamingdiensten überhaupt nicht böse mit.
Die ist witzig, der Patinkin ist da gut drin und aller Deus Ex Machina Momente zum Trotz, die es da sicherlich im Plot irgendwie gibt, die große Auflösung kann man trotzdem vorher rauskriegen, sage ich jetzt mal mit Stolz und breiter Brust, weil ich hatte das irgendwann.
Ja, ich meine, du kennst die Mechanismen, was sie da an Tricks anwenden.
Ja, aber spricht nicht dafür, sondern dagegen.
Nö, weiß ich nicht. Bei den meisten Christie-Dingern kriegst du es ja auch raus, wenn du vernünftig versuchst, das mitzurätseln.
Letztendlich ist es ja auch so, das muss ja das Ziel sein, wenn die Leute aufmerksam schauen und die Fährten mitlesen, dass sie das rauskriegen können, dass es am Ende nicht irgendwie völlig unlogisch erscheint, wie wir es bei ein paar anderen Sachen dieses Jahr schon hatten. Also da fand ich das auch in Ordnung.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Eine Sache, die ich auch ein bisschen störend fand, war, dass sie keinen guten Endpunkt gesetzt haben. Das ist nämlich auch so ein Ding, das sich so anfühlt, als ob es drei Enden gibt und als ob nochmal eine halbe Folge rangehängt ist.
Das stimmt, gut, dass du das sagst, weil ich habe nämlich Michael geschrieben, das Ding hat mehr Enden als die Rückkehr des Königs.
Ja, das glaube ich nicht, aber...
Nee, das ist auch schwer.
Es gibt am Ende ein Gimmick, das sie noch zünden, dass sie sich so ein bisschen bei Only Murders in the Building abgeguckt haben und das hätten sie lieber gelassen. Das fand ich ziemlich dumm.
Aber da gebe ich Holger recht, also die letzte Folge hätte schneller zum Ende kommen können, als das, was sie da machen. Also ich habe wirklich schon dreimal, ach, jetzt ist es vorbei und dann gucke ich, noch immer 10 Minuten? Den Effekt hatte ich 3-4 Mal. Also das stimmt, das ist nicht ganz konsequent zu Ende gebracht. Lass uns weitermachen mit Helgoland 513, die heute bei Sky mit ihren 7 Folgen zu sehen ist schon. Wie vorhin schon erwähnt, es ist das letzte Sky Original, das an den Start gebracht wird. War Babylon das erste? Kann sein, ne? Babylon Berlin war da, glaube ich, die erste, die große Co-Produktion. Und dann hatte Sky jahrelang versucht, mit deutschen Serien richtig Publikum zu gewinnen und auch im Ausland Aufmerksamkeit zu generieren, was ihnen, so schlecht wir das auch fanden, zum Beispiel mit Das Boot gelungen ist. Aber jetzt haben sie den Stecker gezogen und verabschieden sich mit Helgoland 513. Vorab, wir haben, ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen, Michael?
3.
Holger, du?
Ich habe nur 2 gesehen.
Ich habe auch nur 2 gesehen. Also liegt ein bisschen daran, weil die letzten 5 Folgen sind erst gestern zur Verfügung gestellt worden und ich hatte wenig Motivation und wenig Zeit, das noch zu Ende zu schauen. Deswegen muss ich unsere Meinung auf die ersten Folgen beschränken. Die Serie ist relativ simpel erzählt. Sie spielt nach einer Pandemie, wo ein großes Virus umhergegangen ist und in Deutschland sehr, sehr viele getötet hat. Das letzte Fleckchen Erde, was ohne diesen Virus bisher ausgekommen ist, ist Helgoland. Und dort leben die Menschen und verteidigen dann die Insel gegen alle möglichen Eindringlinge. Also wenn du einen Shot von der Insel siehst, sind überall rundherum Schiffswracks, die da liegen. Dann haben sie noch Stacheldraht und sowas alles, dass da bloß keiner reinkommt.
Also 513 ist leider keine Jahreszahl, sondern die Zahl der Bewohner der Insel.
Genau. Und die ist insofern bewusst gewählt, dass irgendwann mal ein Wissenschaftler ausgerechnet hat, wie viele Menschen auf der Insel leben können, so dass die Ressourcen der Insel dafür ausreichen. Dann haben sie gesagt, es werden 513, keiner mehr, keiner weniger sein. Was dazu führt, das ist gleich die erste Szene der Serie, dass wenn ein Baby auf der Insel zur Welt kommt, jemand anderes dafür sterben muss. Idealerweise selbst den Freitod von den Klippen wählt. Und wenn er das nicht macht, wird halt jemand auserkoren, der dann im Watt in einem Käfig eingesperrt wird, bis die Flut kommt und dann ertrinkt. Wie das entschieden wird, ist ganz einfach. Es gibt ein Sozialranking auf dieser Insel, wo alle 513 Bewohner namentlich aufgeführt werden und dann für alle möglichen Aktionen Punkte bekommen oder Punkte abgezogen bekommen. Und dann wird, wenn es wieder soweit ist, dass jemand sterben muss, unter den 3 Niedrigstplatzierten per Abstimmung ausgewählt, wer denn von denen nun sterben soll.
Wunderbar erklärt. Wenn es mal wieder soweit ist, dass einer sterben soll, ja.
Genau. Und das ist, wie gesagt, der Auftakt der Serie. Die geht damit los, dass jemand freiwillig stirbt, in dem Fall der Großvater von dem neugeborenen Baby. Und dann stellt sie aber dummerweise raus, dass das Zwillinge sind und es kommt noch ein Mädchen zur Welt. Und dann
gibt es eine Vakanz.
Genau. Und keiner ist eigentlich dafür bereit. Und dann sehen wir so ein bisschen, wie dieses Auswahlverfahren abläuft und was das dann auch so mit dieser Gemeinschaft oder weniger Gemeinschaft auf dieser Insel anstellt.
Soll die halt aufhören, Kinder zu kriegen, dann ist das Problem gelöst.
Also. Ja, wie gesagt, oder wie in Sparta die Kinder von der Klippe werfen.
Oh ja, stimmt.
Was übrigens auch in der ersten Folge diskutiert wird, ne?
Ja, weil
das zweite Kind halt ungeplant ist und dann ist die Frage, sollen wir das Baby von der Klippe werfen oder jemanden aus der Gesellschaft ausschließen?
Tja.
Das ist so in wenigen Worten die Idee der Serie. Die Serie spielt aber auch wie Death and Other Details nicht nur auf dieser eigentlich begrenzten Cation, sondern wir haben dann auch immer mal so Ausflüge mit einem Boot aufs Festland. Also da sind sie dann unter anderem in Hamburg bei der Elbphilharmonie und bei der Speicherstadt, die mittlerweile von der Natur überwuchert ist und treffen dort dann halt auf andere Überlebende, die womöglicherweise das Virus in sich tragen und dadurch natürlich eine Gefahr sind für die, die von der Insel da die Ausflüge machen.
Ja, The Last of Hamburg, so sah das aus. Ja.
Und das ist die Serie und ich muss sagen, grundsätzlich erstmal, die Prämisse fand ich schon äußerst interessant. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Naja, es war eine Zeit lang ja unklar, ob wir überhaupt darüber sprechen oder nicht. Und ich glaube, wir haben uns dazu entschieden, weil wir halt auch gedacht haben, mit der Prämisse müsste man doch eigentlich was anstellen können. Und eine andere Sache ist halt, es ist immer noch so, dass Genrekost aus Deutschland ja eher so ein bisschen selten ist und wir uns alle immer wünschen, dass das irgendwann mal nochmal so gut wie in Dark gemacht wird. Und deshalb war es für mich zumindest die Motivation, da mal reinzugucken. Und deshalb habe ich gedacht, okay, da müsste doch eigentlich was machbar sein.
Ja, Robert Schwentke steckt dahinter als Creator und Regisseur, also Flight Plan hat er ja gedreht unter anderem?
Unter anderem, genau. Also der hat eine Filmografie auf und ab, würde ich mal sagen.
In Hollywood hat er ja so ein bisschen Blödsinn gemacht, ne? Der hat auch bei diesen Divergent-Filmen, meine ich, hat er irgendwie welche von gedreht. Die Bestimmung im Deutschen. Aber der hat zum Beispiel vor ein paar Jahren auch, es war ein deutscher Film, den hatte ich im Kino gesehen, der hat diesen Der Hauptmann gedreht, ne? Ja. Diesen Schwarz-Weiß-Film über Zweiter Weltkrieg, Endzeit.
Ja, und dann diesen Man in Black, Abklatsch, Rest in Peace Department.
Stimmt, der ist auch von dem.
Den hat er gemacht.
War ich bei Red dabei?
Red auch, ja, genau. Muss man wirklich sagen, das sind krasse Niveauschwankungen bei dem in der Karriere, finde ich. Also der hat einige echte Gurken gedreht, Holgers erwähntes Rest in Peace Department.
Ja, und angefangen hat er mal mit dem Tattoo, also so ein Beispiel, dass Deutsche eigentlich auch Thriller können. Und Eierdiebe hat er danach gemacht. Das war ja auch so ein kleiner Erfolg. Und dann hat Hollywood, glaube ich, schon gerufen. Ich glaube, Flight Plan müsste dann das nächste in seiner Karriere gewesen sein.
Also einige dieser Hollywood-Sachen sind totale Gurken. Andere Sachen sind recht gut, die er gemacht hat.
Letztendlich liegt das wahrscheinlich auch daran, der wird sich nie eine Position erarbeitet haben, dass er wirklich entscheiden konnte, was da gemacht wird, so ungefähr. Also ich würde vermuten, dass das eher ein Regisseur ist, der in Hollywood eingestellt wurde, wenn die Produzenten eher einen schwachen Regisseur haben wollten, als einen, der meinungsstark ist und eine eigene Vision durchbockt.
Wenn ihr sagt, seine Leistung ist schwankend, wo pendelt sich dann Helgoland 513 ein, Michael?
Unten. Ich habe nicht gedacht, dass du mich jetzt ansprichst bei der Frage. Brauchen wir nicht lange drum rumreden, die ist wirklich schlecht. An der ist wenig gelungen.
Der erste Eindruck ist, hätte man nicht machen müssen.
Das ist auch der Grund, warum ich nach zwei Folgen aufgegeben habe, weil ich hatte dann null Motivation mehr weiterzuschauen.
Sagt Rüdiger und schüttelt den Kopf.
Letzte Woche habt ihr ja das Signal als Teufelswerk hier abgetan, weil es so grausam schlecht ist, auch so ein Versuch Genre zu machen aus Deutschland, der missglückt ist. Helgoland finde ich um Längen schlechter in jeder Hinsicht. Also
ich würde jetzt nicht gegeneinander aufrufen.
Doch, mache ich jetzt einfach mal.
Na gut.
Bei das Signal habe ich immer noch so ein paar Sachen gefunden, was ich okay fand. Außer der Idee, die ich immer noch gut finde. Diese Pandemiestoffe gab es ja jetzt viele auch aus deutschen Landen hier. Christian Albert hat Slowburn gemacht. Das ist ja von der Ausgangslage her identisch, mit dem Unterschied, dass sie hier dieses Sozialauswahlverfahren dabei haben.
Ja.
Was ich als Treibstoff für so eine Serie vom Prinzip her gut finde. Aber wenn ich von dieser Idee mal absehe, wüsste ich hier nicht, was ich Positives hervorheben soll. Aber wirklich gar nichts.
Tja, großer Unterschied. Ich finde selbst die Prämisse mit diesem Sozialsystem nicht so dolle. Vom Hören vielleicht schon, aber nachdem ich es in der Serie dann am Anfang mal kurz gesehen hatte, dachte ich, eigentlich ist es gar nicht so interessant.
Ja, weil es schlecht umgesetzt ist.
Ich glaube auch. Eins der Probleme ist, dass die Serie, glaube ich, gar nicht genau weiß, was sie denn jetzt eigentlich erzählen will. Die macht einfach sehr viele unterschiedliche Töpfe aus.
Ja.
Wenn du jetzt sagen würdest, du hast einfach nur diese eingesperrte Gesellschaft, bei der die große Krux ist, wie gehe ich mit den Lebenschancen der Menschen um durch diesen einen bestimmenden Faktor von außen? Es gibt nur eine gewisse Größe an Populationen, die diese Insel ernähren kann. Wenn sie das alleine erzählt hätten, hätte man vielleicht was draus machen können. Aber da brauchst du keinen Ausflug nach Hamburg, da brauchst du keine Geschichte, wir suchen ein Gegenmittel gegen den Virus und sind bereit, dafür Leute zu quälen. Da brauchst du keine Geschichte, dass du dann nochmal so einen Unterweltpaten der Endzeit-Überlebenden in Hamburg da irgendwie ranziehst. Da reicht es dann komplett halt wirklich so eine abgeschottete Gesellschaft zu zeigen. Da ist dann vielleicht sogar gerade das Problem, wenn du das öffnest, weil du damit automatisch diese Grundidee verwässern musst, weil du dann irgendwie ein Faktor da reinbringst, der eigentlich nicht mehr zu dieser Kernidee gehört. Und ich glaube, das machen die hier. Und das machen sie halt über so ein paar Schritte. Die eigentlichen Hauptfiguren, so wie sich das am Anfang herauskristallisiert, ist Martina Gedeck als Bürgermeisterin vor Ort, die Vertreterin der Ordnung ist und auf die selbst gegebenen Regeln dieser Gemeinschaft pocht.
Solange bis ihr Sohn auf einmal selbst ein Opfer dieser Regeln zu werden droht.
Genau, das ist quasi so das erste Gimmick, der erste Riss im Beton. Und die andere Hauptfigur ist Alexander Fehling als A. Arzt vor Ort, der gleichzeitig versucht, ein Gegenmittel gegen diesen Virus zu finden. Und die beiden sind schon in einer Art und Weise gezeichnet, dass ich bei den Figuren, die sich als Hauptfiguren anbieten, mich sofort frage, und mit wem soll ich mich jetzt identifizieren? Das ist wieder so eine Serie, wo ich nach den ersten beiden Stunden niemanden finde, dessen Verhaltensweisen in irgendeiner Art und Weise will ich zu durchschauen, nachzuvollziehen oder im Sinne des Erlernens, das macht ja Film, wir stellen uns anstelle der Identifikationsfigur in die Handlung und die Erzählung vermittelt mir dann, ich würde mich genauso verhalten, wie der sich verhält.
Ja.
Das wäre ja eine klassische Art und Weise, mit so einem Stoff umzugehen. Das machen sie nicht, kriegen sie bei keiner Figur hin.
Die Figurenzeichnung ist eher, ehrlich gesagt, super schwammig. Also bei der Gedeckfigur zum Beispiel, so wie Rüdiger das jetzt umrissen hat, klingt das ja erstmal nach, okay, super. Die hat also einen Konflikt, die hat was, womit die irgendwie hadern kann oder so. Aber richtig viel über die etablieren, wer sie denn tatsächlich ist und so weiter, tun sie ja nicht. Das heißt, ich erfahre dann halt eigentlich nur, da ist halt ein Problem für sie und ja, schade.
Wer sie ist, sollen wir erfahren durch ihre Handlung. Das macht er schon und deshalb sage ich ja, das ist eine der Hauptfiguren, weil wir da im Verhältnis zu anderen Figuren mehr erfahren als bei anderen. Hat das die nötige Tiefe, um sie als Charakter wirklich entstehen zu lassen? Für mich am Anfang noch nicht.
Nee. Ich glaube, Martina Gedeck ist über jeden Verdacht erhaben, eine schlechte Schauspielerin zu sein.
Auf jeden Fall.
Generell. Aber hier ist das grottenschlecht, was sie abliefert. Es ist unfassbar schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall an den Drehbüchern oder an der Inszenierung liegt oder ob sie gemerkt hat, so wie Harrison Ford damals, das kannst du vielleicht schreiben, aber ich kann es nicht sagen. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Ich fand die richtig, richtig mies.
Die spielt halt mit nichts.
Ich glaube auch. Also zum einen liegt es an den Sachen, die ihr dargeboten sind. Vielleicht ist sie auch einfach keine gute Besetzung für diese Rolle. Manchmal hast du Menschen, die so als natürliche Respektperson sofort durchgehen. Und wenn du so eine wahrscheinlich dann doch irgendwie rauere Hackordnung einer kleinen, abgeschiedenen Gemeinschaft hast, dann erwartet man da eher so Patriarchen oder Matriarchatsfiguren. Ich sag jetzt gar nicht, dass sie als Diktatorin oder als Kate Winslet wie ein Regime auftreten muss.
Ja.
Ne? Aber irgendwie jemand, wo schon klar ist, die ist durch etliche Stürme gegangen.
Die wird nicht angezweifelt.
Die wird nicht angezweifelt oder die kann die Leute auf ihre Seite ziehen. Es gibt einen Grund, dass sie an der Position ist, an der sie ist.
Ja.
Das ist am Anfang hier noch so ein bisschen unklar, weil sie genauso gut die Hausfrau aus einem der reetdachgedeckten Häuser hätte spielen können.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass gerade dieser Figur es gut getan hätte, wenn man die ein bisschen subtiler angelegt hätte. Ich habe so ein bisschen am Anfang das Gefühl gehabt, dass sie allen gesagt haben, ihr müsst jetzt ja mal hier richtig auf 12 spielen, dass man wirklich sofort mit dem ersten Moment mitkriegt, was ihr so für Figuren seid. Also, dass man wirklich so übertrieben alle Aspekte dieser Charaktere rausarbeiten muss. Und ich finde, das ist nicht unbedingt der ideale Angang. Ich finde sowieso das Worldbuilding hier, die ersten 15 Minuten sind eine absolute Katastrophe, weil die sind ja dazu da, um erstmal für uns zu etablieren, dieses Gesellschaftskonstrukt von Helgoland und was da so abläuft. Und wie gesagt, es geht dann los mit dieser Geburt und dann verabschiedet sich der Opa und geht dann auf die Klippe zu, was an sich ein super Einstieg für die Serie wäre. In dem Moment, wo sie das einfach so hätten durchziehen lassen. Aber nein, was machen wir? Wir zeigen das Ganze aus Perspektive von einer Pseudo-Journalistin, die das Ganze filmt und dann dazu alles kommentieren muss.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es der Grund war, damit auch der Letzte versteht, was hier in dieser Serie abläuft, aber das ist auch wieder so schlecht inszeniert und gefilmt. Dieser ganze Anfang war gut, solange dieser Typ sich da wortlos von seiner Tochter verabschiedet und rausgeht und sowas alles. Und dann kommt diese Journalistin und zerstört die gesamte Atmosphäre von dem Ganzen. Und diese Journalistin ist dann ja auch noch in den ersten 15 Minuten so wichtig, um dann halt auch noch dieses Sozialauswahlverfahren zu zeigen, weil es geht dann ja darum, dass sie das zweite Kind da ist und dann macht sie eine Sendung. Ja, jetzt müssen wir hier entscheiden, wer hier sterben soll. Und hier ist das Ranking und auf Platz 511 ist der und auf Platz 512 ist die und auf Platz 513 ist der. Und in dem Moment bekommen wir als Zuschauer zu sehen, wie die Leute im Fernsehen sehen, auf welchem Platz sie sind. Wo ich denke, wenn euer Leben davon abhängt, wo ihr in dem Sozialranking seid, dann weiß jeder von euch ganz genau, wo ihr steht. Und es wird so dargestellt, hoch, ich bin auf Platz 513, jetzt muss ich sterben, wie konnte das denn passieren? Das kannst du nicht so erzählen, damit machst du dich gleich lächerlich.
Ja, besonders, ich finde, man macht da auch wieder zwei Schritte in einem. Dieser Großvater, der als erstes über die Klippe geht. Ich finde, dadurch etablierst du von Anfang an die Annahme, wenn jemand jung dazukommt, muss der Älteste gehen. dieses Sozialranking ist was komplett anderes. Das wäre dann halt die Frage, A, hast du diese falsche Spur am Anfang gebraucht? Wäre das nicht viel einleuchtender, wenn du dann eine Figur, die scheinbar mitten im Leben steht, hast, die dafür über die Klippe geht? Das beißt sich so ein bisschen und dann hast du durchaus recht. Also die Art und Weise, wie es dann inszeniert ist, die funktioniert ja gleichzeitig wie so ein griechischer Chor, aber es kommt noch weiter. Ich finde, die Schauspielerin, die sie da gecastet haben, das ist für mich eine Komödienschauspielerin.
Als die Journalistin.
Die Journalistin. Und man muss ja auch sagen, es gibt Momente, wo die Serie versucht, witzig zu sein.
Ja.
Hat dann aber ja eigentlich mit diesem Hintergrund was total Dramatisches, was sie erzählt. Und jetzt ist wieder die Frage, brauchen wir die Komik, weil die Dramatik nicht zu ertragen ist? Nee, das würde ich nicht sagen, weil diese Dramatik wirkt in einer Art und Weise weltfremd und ausgedacht, dass da keinerlei Gefahr läuft, dass wir die zu ernst nehmen und wir deshalb runtergezogen werden ohne Ende. Das ist einfach eine Entscheidung, so mit diesem Stoff umzugehen. Und ich würde sagen, wenn das deine Grundidee ist, dann bleib komplett bei dem Thema Sozialauswahl, entferne dich gar nicht von der Insel, versuch das Ganze nicht komisch zu erzählen, sondern versuch im Grunde nur, um diesen Druck auf dem Kessel, dieses Eingesperrtsein in andere Art und Weise zu fassen und sieh zu, dass du eine visuelle Art und Weise findest, wie du das erzählen kannst. Das haben die hier nämlich auch nicht. Du hast nur manchmal so Schlaglichter auf, wie würde Hamburg wohl in der Endzeit aussehen und dann noch irgendwie so eine gestrandete Tankerbarrikade um die Insel und das war's.
So wie das hier in der Serie aufgebaut ist, wundert es mich nicht, dass sie die Insel auch relativ schnell verlassen. Weil da bleibe ich bei, habe ich ja vorhin gesagt, ich finde, so wie das hier etabliert wird, trägt diese Idee mit, es gibt da dieses soziale System und so weiter, trägt keine 30 Minuten. Ich finde das wahnsinnig dämlich, wie sie das aufbauen. Aha. Ergibt für mich null Sinn. Es gibt ja dann durchgängig diese Platzierung. Ich könnte quasi jederzeit nachgucken, wo stehe ich denn gerade. Und das müsste doch aber auch dazu führen, dass innerhalb dieser Gesellschaft was passiert. Dass die weit hinten stehen, halt die ganze Zeit darum kämpfen und preschen und so weiter, dass sie irgendwie nach vorne rutschen und so. Ja.
Und nicht, dass dein Kumpel dir noch erklären muss, jetzt sei mal freundlich zu jemandem.
Gib dir mal ein Lebensbild, dann kriegst du einen Punkt.
Exakt. Diese Grundidee hätte für mich nur dann funktioniert, wenn tatsächlich in dem Moment, in dem da so ein Kind kommt, die Leute dann quasi offen diskutieren oder abstimmen, wen schmeißen wir raus. Und nicht in dem Moment, in dem ich sage, die ganze Zeit dominiert auf der Insel so eine Art Punkte-Ständesystem, nenne ich das jetzt mal. Weil ich sehe nicht, wie du das mit 500 Leuten vernünftig erzählerisch bauen willst.
Ja, was da hinzukommt, ist, dass wir durch unsere Erfahrungswelt, jeder einzelne Zuschauer,
ja,
mehr über Gruppenzusammensetzung,
ja,
Gesellschaft, Verhalten wissen, als es die Macher offensichtlich tun. Das ist ein bisschen so, dass ich mit meiner Draufsicht von Anfang an klüger bin als das Gedankenexperiment.
Ja, exakt.
Das ist ein bisschen schwierig.
Genau, wie du sagst, mit mir muss noch erklärt werden, sei höflich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das müsste eigentlich eine Gruppe von 513 Leuten sein, von denen 500 brav kuschen und quasi alle sich da gegenseitig, jetzt mal ein bisschen übertrieben, den Arsch wischen, in der Hoffnung, dass sie bloß nicht auf einem der hinteren Plätze landen. Das passiert da nicht. Und in dem Moment, in dem das da nicht passiert, ja, kein Wunder, dass die dann halt nach Hamburg fahren und irgend so einen Endzeitblödsinn abseits von Helgoland veranstalten, weil das, was sie da als Prämisse bauen, das überlebt keine erste Folge. Sorry.
Der andere Grund ist ja auch, dass sie nicht auf Helgoland selber gedreht haben, weil das logistisch wohl ein bisschen schwierig, ja, war. Die sind dann nach Sylt und Amrum gegangen. Ne? Ja. Aber du merkst das halt auch, weil ich finde, für eine Serie, die auf einer Insel spielt, findet relativ viel in Räumen statt.
Ich habe auch vorhin, als du, Holger, als du bei Death and Other Details gefragt hast, spielte das für euch auf dem Schiff, wollte ich mir merken, euch jetzt zu fragen, spielte das auf einer Insel?
Ja, genau.
Fand ich nicht so richtig.
Fand ich auch. Also dann hätte ich da ein bisschen gerne echte Helgoland-Szenerie. Und sie haben am Anfang dann so eine Aufnahme. Ich glaube, das ist, wenn der Alte auf die Klippen zugeht, dann haben sie so eine Drohnenaufnahme oder sowas.
Ja.
Kann sogar sein, dass sie das wirklich da, ja, auf Helgoland da mit einem Außenteam einmal gedreht haben. Aber vieles wirkte auch so mit schlechter CGI irgendwie gemacht und so. Also es hat mich auch so nicht überzeugt.
Aber das Bekloppteste ist wirklich, das hat Holger vorhin schon eigentlich ziemlich gut ausgeführt, in dem Moment, in dem sie dann nach Hamburg fahren, reicht ihnen das ja nicht, um da irgendwie eine Sache anzufangen. Da fangen sie zwei, drei verschiedene Sachen auf einmal an, die alle irgendwie nicht entwickelt sind, die alle jetzt nicht den Anschein machen, als wenn sie da noch mit tollen Ideen um die Ecke kommen werden. Also ich verstehe sehr gut, dass ihr da nach zwei Folgen nicht weitergeschaut habt.
Ja, und sie machen ja halt auch noch so die Töpfe auf, dass im Verhältnis zwischen der Bürgermeisterin und dem Arzt irgendwie klar wird, dass die gemeinsam noch irgendwelche Leichen im Keller haben. Ne? Also die Erzählung wird auch noch in die Vergangenheit zurückverlagert, wo wahrscheinlich schon mal ein großes Unrecht passiert ist, weil irgendwie muss man ja auch auf seine 513 Leute kommen.
Und man muss eine gewisse Folgenanzahl vollkriegen.
Ja, das ist es halt auch. Genau. Vielleicht ist das wirklich etwas, was auf dem Papier noch halbwegs gut aussah, aber wenn man es dann umsetzen soll, nicht mehr funktioniert.
Ja, aber du hast recht. Das Problem ist, dass sie an dieser eigentlichen Grundidee, die gut ist, wenig Interesse haben. Weil du kannst dieses Sozialranking interessant machen. Also das ist zwar satirisch gewesen, aber hier die Black Mirror-Folge von Michael Schur mit Bryce Dallas Howard in der Hauptrolle. Da ging es ja auch darum, dass du in einer Gesellschaft, wo Likes alles sind, irgendwie dich ganz komisch verhältst.
Du musst nur nach China gucken. Da gibt es das in gewisser
genau. Weise. Eigentlich ja. Gibt es sowas
und ja in Real. Wenn du Interesse dran hättest, könntest du da erzählen, was das mit einer Gesellschaft anstellt. Aber da haben die null Interesse dran. Die wollen halt eine Endzeitgeschichte erzählen, wie es hunderte andere gibt, wie es Walking Dead oder sowas anderes ist. Und da stülpen sie dann irgendwie ein Gimmick rüber, der sich cool angehört hat.
Also wie gesagt, für mich ist selbst dieses Social-System schon ein Gimmick, weil wenn ich eine Geschichte mache über eine Gruppe von Leuten, die auf einer einsamen Insel da am Strand sozusagen angespült werden, dann habe ich da Lost, genau, wenn ich Lost mache oder sowas, dann habe ich das am Ende auch. Da habe ich halt am Ende auch eine Gesellschaft, wo jeder irgendwie sehen muss, dass er was beiträgt und irgendwie sich mit den anderen gut stellt, weil sonst hauen die dem Stein über den Schädel. Das ist für mich total Banane, was die da versuchen zu erzählen. Und dann versuchen sie es ja nicht mal richtig. Das macht es ja noch schlimmer.
Und es hat auch eine gewisse Fehlerhaftigkeit in der inneren Logik, weil wenn ganz am Anfang dann irgendwie so ein Boot ankommt und Leute da auf die Insel rauf wollen und die dann von der Miliz auf Helgoland dann niedergeschossen werden, da habe ich mich auch gefragt, da könnte ja ein Arzt oder ein Wissenschaftler, der aus Abwasser Essen erzeugen kann, da drauf sein. Der wäre doch für eure Gesellschaft viel wichtiger als vielleicht irgendwer anderes. Also fürs Aufrechterhalten dieser Gesellschaft, das ist ja auch irgendwie ein bisschen.
Aber da musst du jetzt wieder einer hops machen. Das ist ja auch ein Aufwand.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Macher zu der Serie ja gesagt, dass es darum geht, heutige Ängste zu nehmen und die zuzuspitzen für so ein negatives Zukunftsszenario.
Du kannst auch sagen, das ist so ein Flüchtlingsding, ne?
Genau, dann kannst du sagen, da hängt dann Angst vor Fremden mit drin. Sozialranking ist natürlich auch etwas.
Klassenkampf, ja.
Ja, Klassenkampf wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber Auswüchsen von Social Media heute abgeleitet wird.
Du brauchst Likes, um was zu sein.
Ja. So ungefähr. Mhm. Man sieht schon, warum die Sachen da drin sind, die da drin sind. Die Frage ist bloß, fügt sich das wirklich zu einer sinnvollen Erzählung oder ist das einfach nur eine Versuchsanordnung, die nirgendwo hinführt? Und da vermute ich als Weiteres.
Ja, ich würde auch davon ausgehen, ohne, wie gesagt, ich habe nur zwei Folgen gesehen, aber ohne zu wissen, wie es ausgeht, ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende sich dann rausstellt, ja, das ganze System ist von irgendwem manipuliert und kontrolliert und die Regierenden, was weiß ich auch immer.
Du meinst noch eine Verschwörungstheorie drauf?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Warum führe ich so ein System ein, wenn dieses System nicht irgendwo manipuliert ist im Hintergrund.
Das System eignet sich ja für so eine Machtmissbrauchsgeschichte. Ich denke auch, dass sie das machen werden, aber ich denke nicht, dass ich es rausfinden werde, weil ich nach drei Folgen jetzt auch raus bin.
Ja, also für mich ist das am Anfang nicht so überzeugend, dass ich weiterschauen will.
Nee. Für mich ist das ein Kandidat für das Cold Open im Jahresende. Es ist eine Darstellerriege, die relativ prominent ist. Wir haben bis jetzt nur Martina Gedeck und Alexander Fehling gesagt, aber Samuel Finzi, Antje Traue sind noch dabei, Philipp Hochmeier, Martin Brambach. Also das sind ja alles keine ganz Unbekannten und keine Schlechten.
Wobei die teilweise in den ersten Folgen noch nicht auftauchen. Ne?
Aber von denen, die ich hier gesehen habe bisher, ist absolut keine Rolle, die gut gespielt ist oder gut geschrieben ist. Ich wüsste da keine Figur, die mich auch nur ansatzweise interessiert, so wie es bei Signal das kleine Mädchen gewesen ist. Also deswegen ist das für mich ein Desaster.
Ja, ist ein sehr unwürdiger Abgang für die Sky Originals.
Ja, muss man, absolut.
Muss man leider sagen.
Oder die haben es gesehen und haben gesagt, okay, also
machen wir nicht noch mehr. Nicht.
Lieber ein Ende mit Schrecken. Ja, kann sein.
Also, bye bye Sky.
Lass uns übergehen zu Nach dem Attentat, Manhunt im Original bei Apple TV Plus. Die ersten zwei Folgen sind heute gekommen. Die letzten fünf Folgen kommen dann im Wochenrhythmus bis zum 19. April.
Wie können Sie das Ding denn Manhunt nennen? Gibt es da schon eine Serie, die genauso heißt?
Ja, ich glaube mindestens eine, wenn nicht sogar zwei.
Ja.
Manhunt Unabomber.
Auf jeden Fall geht es darum, was nach dem Mord an Abraham Lincoln passiert ist. Wie wir natürlich alle wissen, wurde Abraham Lincoln am 15. April 1865 im Ford's Theater von John Wilkes Booth hinterrücks erschossen, was mehr oder weniger der Endpunkt von Steven Spielbergs Lincoln Biopic gewesen ist. Ne? Das ging ja so fast bis dahin.
Keine Ahnung.
Du hast den Lincoln nie gesehen?
Doch, aber ich bin bei der Endszene nie angekommen. Ich bin vorher zweimal eingeschlafen.
Okay.
Keine Ahnung, wie der endet.
Also man könnte es sagen, es ist eine Fortsetzung von dem Ganzen. Geschrieben wurde es von Monika Bielecki, die unter anderem an Staffel 4 und 5 von Friday Night Lights beteiligt war als Autorin. Deswegen hat die bei mir schon mal einen Stein im Brett. Und Hauptfigur ist Edwin Stanton, wird gespielt von Tobias Menzies. Das ist der Kriegsminister von Lincoln gewesen. Wie Lincoln ihn immer in Anspielung an den römischen Kriegsgott nennt, Mars, der ja dann die Jagd auf John Wilkes Booth leitet. Das Ganze, das war zum Beispiel ein Ding, was mir nicht so bewusst gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich es noch nie gehört hatte oder dann wieder verdrängt hatte, war, dass dieser Mord an Lincoln nur ein Puzzlestück in einem viel größeren Komplott gewesen ist, weil die Verschwörer wollten neben Lincoln auch den Vizepräsidenten Andrew Johnson und den Außenminister umbringen. Beim Außenminister hat es nicht geklappt, weil der eine Halskrause getragen hat aufgrund einer Verletzung, weil er von einer Kutsche gestürzt war. Und das Attentat auf den Vizepräsidenten hat nicht geklappt. Und der Einzige, der wirklich vollzogen hat, war dann halt John Wilkes Booth. Und ich glaube, 12 Tage lang wurde auf den Jagd gemacht, weil der untertauchen konnte, weil er halt Teil von einem größeren Netzwerk gewesen ist, das vom Geheimdienst der Konföderierten, also von den Südstaaten, finanziert worden ist. Und im Verlauf dieser Serie wird dann halt nicht nur der Booth gejagt, sondern auch die Mitverschwörer, also die Hintermänner von irgendwelchen Millionären, die das Ganze finanziert haben, bis zum Präsident der Konföderierten, also Jefferson Davis, das war damals das Südstaaten-Gegenstück von Lincoln gewesen ist. Ja, das ist die Prämisse von dem Ganzen. Wir haben alle 7 Folgen gesehen, richtig?
Ja.
Wusstet ihr so ein bisschen Bescheid über die ganze Geschichte mit Lincoln, was da mit zusammenhing?
Ja, ich wollte das Buch, auf dem die Serie basiert, mal lesen. Habe ich irgendwie nicht geschafft und ich hätte es jetzt gerne vor dem Podcast gemacht, um mal wieder sagen zu können, ich habe es gelesen.
Von James L. Swanson, Manhunt, The 12-Day Chase for Lincoln's Killer.
Genau. Aber ja, jetzt so detailliert wie in der Serie nicht, aber so grob hätte ich das schon gewusst, ja.
Bei mir auch teils, teils. Also es gab ein paar Informationen, die fand ich auch überraschend, aber andere Sachen waren mir auch klar. Trotzdem, man taucht da mit einem Detailreichtum in amerikanische Geschichte ein, den man in der Regel als Außenstehender nicht hat.
Das Besondere ist, dass die Serie nicht komplett chronologisch erzählt wird. Also es ist nicht so, dass Lincoln erschossen wird und dann geht die Jagd los, sondern es gibt im Verlauf dieser Serie immer wieder Rückblenden. Also mal 5 Tage vorm Attentat, mal 4 Jahre vorm Attentat und sowas alles. Was dazu führt, dass Lincoln auch nach seiner Ermordung noch Teil dieser Serie ist, wird hier gespielt von Hamish Linklater, wo man dem Publikum, glaube ich, auch so ein bisschen mit vermittelt, warum dieses Attentat durchgeführt worden ist. Also was hat Lincoln gemacht, dass die Südstaaten so frustriert über ihn waren, außer dass er den Bürgerkrieg gewonnen hat. Aber wie kam es zu dieser Proklamation des 13. Verfassungszusatzes, dass Sklaverei verboten werden soll? Wie kam es zu dieser Regelung, dass alle befreiten Sklaven einen Esel und ich glaube 40 Hektar Land oder irgendwas bekommen sollten. Und dann aber auch, was dann danach passierte, abseits von dieser Hatz, was danach mit dem Vermächtnis von Lincoln passiert ist, also mit dem politischen Vermächtnis. Also ganz viel auch, wie zum Beispiel der Andrew Johnson dann Sachen, die Lincoln angeschoben hatte, einfach wieder in die Mülltonne geschmissen hat und vieles von dem Fortschritt wieder zunichte gemacht hatte.
Das ist sogar so, dass das quasi als Aufhänger für die Rückblenden genommen wird. Das war eher im Verhältnis zu Lincoln ein Rückständiger Politiker, der eher irgendwie so einen Kurs fahren wollte, dass er möglichst versuchte, sich mit den Konföderierten wieder gutzustellen. Und die Sachen, die er zurücknehmen will, werden dann quasi durch die Erinnerung von der Edwin Stanton-Figur an die Gespräche mit Lincoln über die Entscheidung illustriert. Und dadurch hat man so eine Vorher-Nachher-Schere. Man sieht dann wirklich, was waren die Absichten, mit denen historisch dieser Beschluss gefasst wurde und warum ist jetzt die Entscheidung des Nachfolgerpräsidenten ein echtes Problem, weil diese Beschlüsse damals schon gefasst wurden, um andere Probleme zu beseitigen, die dann wieder aufpoppen werden. Das ist interessant gemacht. Wirklich in der Art und Weise, dass das bei einigen Punkten sehr lehrreich ist.
Es hat mich aber total überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass die Serie in so eine Richtung gehen würde.
Ja.
Und ich bin mir auch nicht so 100% sicher, ob es so ganz funktionieren. Es gibt ganz viele Sachen, die ich hier wirklich, wie du sagst, lehrreich und interessant und faszinierend fand. Aber ich habe auch so manchmal das Gefühl gehabt, dass diese Struktur erzählerisch einige Probleme schafft. Dieses Hin- und Hergehüpfe lässt so ein bisschen den roten Faden verlieren. Und ich habe so irgendwann das Gefühl gehabt, wisst ihr eigentlich noch genau, was ihr erzählen wollt?
Ich glaube schon, dass die erzählt haben, was sie erzählen wollten. Sie haben bloß ein Problem damit, dass zumindest jeder amerikanische Zuschauer weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Das würde ich beim amerikanischen Bildungssystem nicht so voraussetzen.
Okay, 12-Day-Chase heißt das Ding. Und das ist wirklich das, was passiert. Der Typ ist 12 Tage gejagt worden und das nimmt ein Großteil der Erzählung dieser 7 Folgen ein. Und damit kannst du natürlich sagen, dass das per se erstmal überraschungsarm ist. Und damit das kein Problem ist, erzählen sie die Geschichte eigentlich als Charakterdrama. Wir haben im Mittelpunkt diesen Edwin Stanton als jemanden, der kränklich ist und gleichzeitig durch den Tod von Lincoln und die historische Situation, in der der passiert, das Gefühl hat, dass ihm eine riesige Pflicht auferlegt wurde.
Und weil es sich selber für den Mord verantwortlich macht, weil er ihn nicht ins Theater begleitet hat, ne? Weil es gibt dann irgendwie mal tatsächlich eine Traumsequenz oder so eine Fantasiesequenz, wo er dann mit ist und den Booth stoppt.
Ja, Lincoln hat ihn eingeladen, ihn zu begleiten. Und er hat Nein gesagt, weil er seiner Frau versprochen hatte, glaube ich, irgendwie zu Hause zu sein. Keine Ahnung. Das war von ihm eine normale Entscheidung. Also der könnte sich in anderer Art und Weise vorwerfen, dass überhaupt diese Staatsspitze nicht in anderer Art und Weise geschützt ist vor Attentaten, weil die selber natürlich wussten, dass sie die Konföderierten gerade besiegt haben.
Und es gab ganz viele Morddrohungen und es war gerade, also der Mord passierte ja 5 Tage nach Ende des Bürgerkriegs, nach der Kapitulation von General Lee.
Grant war der andere, ne? Der hat auf der anderen Seite gekämpft, ja.
Ich glaube, weil das heißt, das Auto von Ein Duke für alle Fälle nicht auch General Lee mit der konföderierten Flagge oben drauf?
Ja, genau.
Guck mal, Geschichtswissen.
Naja, Redneck-Wissen.
Was in dieser Serie ein Riesenproblem ist, ist, ich glaube, mich haben lange Texteinblendungen nicht mehr irgendwann so abgenervt. Das Hauptproblem für mich bei dieser Serie ist, dass die extrem in Fragmente aufgesplittert ist. Du hast es ja schon gesagt, die wird nicht chronologisch erzählt. Das machen die aber auf eine Art und Weise, dass sie irgendwann wirklich anfangen, dich an die Hand zu nehmen, weil du ansonsten keinen Plan hast, wann was spielt. Also dann blenden sie wirklich so bekloppte Sachen ein. Mal kommt dieses 30 Minuten vor dem Attentat oder irgendwie, weißt du? Und dann fängt das an, dass sie anfangen, Orte mit einer Texttafel einzuführen. Da steht dann Hotelzimmer von so und so. Und das haben die irgendwann so oft gemacht, dass es angefangen hat, mich zu nerven, wenn eine Szene losging und da stand kein Text. Weil ich dann dachte, okay, soll ich nicht wissen, wann das ist? Wisst ihr nicht, wann das ist? Wo sind wir denn eigentlich? Ich habe lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass eine Serie mich so an die Hand nimmt und sagt, so, pass mal auf, ich schleife dich jetzt ein bisschen durch dieses historische Puzzle durch. Keine Sorge, am Ende verstehst du das bestimmt alles.
Aber hast du dich dadurch jetzt irgendwie bevormundet gefühlt oder fandest du das wirklich unübersichtlich, wie viele Orte und Zeitebenen man hatte?
Ich fand es erzählerisch einfach total merkwürdig, dass sie bei einigen Szenen das Gefühl hatten, da müssen sie mir jetzt wirklich ganz deutlich verklickern, in welchem Raum bin ich oder in wessen Raum bin ich eigentlich. Und in anderen Szenen haben sie sich dann gedacht, ach, das verstehen die schon. Ich habe überhaupt nicht durchdrungen, was die Strategie hinter diesem Händchenhalten war.
Also ich finde, so viele Zeitsprünge sind es dann auch nicht. Ich finde schon, dass das, was Gegenwartshandlung ist, nämlich diese Jagd selber, das ist schon ziemlich genau zu identifizieren, wenn es darum geht, was quasi das Netzwerk der Konföderierten ist. Also in Montreal spielen zum Beispiel einige Szenen. Dann kann ich das da noch so ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten gibt es ja im Grunde genommen nur noch diese Szenen Lincoln und Stanton gemeinsam. Die hängen immer an Politik und an der Idee und an der Entscheidung von Johnson. Die sind ganz klar gefasst. Die hängen an dieser Figur Stanton. Und dann hast du noch ein paar, die in der Vergangenheit des Attentäters spielen. Und auch die sind an eine Person geknüpft. Deshalb hatte ich das Gefühl, die hätten zum Teil das sogar weglassen können.
Es war klar, dass es in der Vergangenheit dann spielte, aber du wusstest natürlich nicht, ob es jetzt 5 Tage oder 5 Jahre vorher ist. Ja. Also dafür brauchtest du die Einblendung schon. Was ich im Nachhinein ein bisschen bizarr finde, ist, die Serie heißt Manhunt im Original, aber ich fand, der Manhunt-Teil ist eigentlich das Uninteressanteste an der Serie für mich gewesen.
Ja, darum geht's denen ja auch überhaupt nicht. vielleicht können wir noch mal kurz sagen, ich glaube, diese ganze Serie soll eine Analogie zur Politik heute sein.
Total. Es gibt eine Szene, da wird wörtlich gesagt, ich könnte jemanden auf der Broad Street erschießen und mir würde nichts passieren.
Genau, das ist Trump paraphrasiert.
Und genau das Gleiche mit dem Mordversuch, das ist natürlich stellvertretend für den Sturm aufs Kapitol gewesen. Sowas alles klar.
Sie stellen die Bezüge her, ja.
Genau, und ich glaube, das erschließt sich auch dem amerikanischen Zuschauer sofort. Und das ist aber auch der Teil der Erzählung, der eigentlich interessant sein soll. Weil die Autoren, die Showrunnerin und der Regisseur immer wieder zu so einem Punkt kommen, das war damals nicht anders wie heute. Diesen Vergleich durch die Zeiten aufzudrängen, ist die eigentliche Erzählung. Das kann man spannend finden oder aufklärerisch in Teilen. Man kann davon aber auch so ein bisschen genervt sein. Oder man kann sagen, Leute, das ist amerikanische Politik und das interessiert mich eh überhaupt nicht. Was man nicht bekommt, ist ein spannender Thriller über die Verfolgung eines Attentäters.
Genau.
Weil dafür ist es auf diese 7 Stunden zu lang gestreckt. So viel passiert da auch nicht. Der hat sich unterwegs ein Bein gebrochen. Der liegt hauptsächlich in irgendwelchen Scheunen irgendwo am Wegesrand oder im Bett eines Helfers.
Ich out mich mal. Ich bin im zweiten Lager, das Holger eben auch gemacht hat. Ich war da irgendwann genervt von diesen, ich nenne es mal, zwanghaften Bezügen zur Gegenwartspolitik der USA. Es war irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich dann dachte, okay, habe ich kapiert. Gibt da Verbindung zu heute. Na und?
Also abgesehen von diesem, ich kann jemanden auf der Broad Street erschießen, fand ich aber nicht, dass sie da mit dem Holzhammer irgendwie gearbeitet haben. Also ich fand das eher sehr subtil und sie haben ja auch nicht Sachen ausgedacht dafür. Also ich war schon sehr fasziniert von dem politischen Aspekt, die danach passiert sind. Also was der Johnson gemacht hat, dass es diese Regelung gab mit dem Land und dem Esel für die ehemaligen Sklaven, was er wieder rückgängig gemacht hat, dass er das Land dann wieder den Konföderierten zurückgegeben hat und sowas alles. Das waren Sachen, mit denen hatte ich mich nicht beschäftigt. Also Lincoln, Mord, weiß man alles. Das sind so Sachen, selbst früher als Kind, als ich Fackeln im Sturm geguckt habe. Ich glaube, da gab es auch die Texteinblendung. 5 Tage später wurde Lincoln erschossen und so. Aber was danach passiert ist, das fand ich wirklich interessant.
Aber die Serie macht ja nichts Interessantes damit. Blöd gesagt, dass US-Präsident 1, also jetzt bei Lincoln war es natürlich sehr extrem, schon klar, aber dass Präsident 1 Sachen erlässt und Präsident 2, der dann nach ihm im Amt ist, die Hälfte davon wieder ungeschehen macht, ach, US-Politik.
Nee. In einem klassischen Zwei-Parteien-System funktioniert das in den letzten Jahrzehnten so. Nur in dem Fall ist, dass nach der Ermordung sein Vize übernommen hat und Sachen zurückgenommen hat. Das ist was anderes. Und dann kommt ja noch hinzu, diese Trennung zwischen Republikanern und Demokraten, wie wir die heute kennen, den Grabenkampf, den es ja mittlerweile gibt, das sah damals anders aus. Ne? Also Lincoln war Republikaner und Stanton, seine linke Hand, war Demokrat. Also dieses Lagerdenken von heute war zum einen eins, das im politischen Inhalt eine Verkehrung hat. Nämlich es gab mal Zeiten, die Republikaner waren die Partei der Sklavenbefreiung und nicht die Partei von White Supremacy. Das hat sich gewandelt, wie sich ja auch die Gebiete gewandelt haben, in denen die in den USA dominant sind, ne? Dass die eine Partei nach Süden gerückt ist und die andere in den Norden. Und vor so einem Hintergrund, ich finde schon, dass man da viel sieht und viel lernen kann. Ich kann aber komplett verstehen, wenn jemand sagt, das ist so eine Ebene, die entgeht mir, weil es letztendlich von einer fremden Gesellschaft erzählt.
Wenn du dich für US-Politik nicht interessiert, ist die Serie absolut nichts für dich.
Finde ich auch.
Nee, wenn mein Anspruch an so eine Serie ist, dass da, bisschen gemein, ist polemisch, weiß ich, aber dass da mehr passiert, als dass ich mir eine Historiendoku über Lincoln angucke, dann funktioniert die nicht. Das ist lehrreich und so weiter, mag alles sein. Aber am Ende sind die für mich eine Liste an Ereignissen, an faktischen Ereignissen durchgegangen, die mir irgendwie mitteilen wollten. Und ansonsten ist da nichts passiert. Ich habe da keine Spannung empfunden. Ich fand nicht, dass ich diesen Charakteren, die in den Mittelpunkt stellen, in irgendeiner Form nahe komme. Ich finde nicht mal, dass Lincolns, blöd gesagt, sein Tod für mich als Zuschauer ein Gewicht hat, weil er ja die ganze Zeit noch rumturnt im Bild, da blieb für mich am Ende nicht mehr übrig, als ich mache Hausaufgaben vorm Fernseher.
Aber anders als bei Spielberg bist du nicht eingeschlafen.
Ja. Naja, also
mag sein.
Der Punkt ist, das ist für ein amerikanisches Publikum. Und ein amerikanisches Publikum sieht das anders. Und diese Präsidentschaft als so eine Art heiliger Gral mit einem unglaublichen Maß an Idealisierung. Und dann noch diese Abe-Lincoln-Figur, Honest Abe.
Lincoln ist das, was in Deutschland Adenauer ist. Wenn du so eine Sache über Adenauer, wenn der erschossen worden wäre, doch, der hat einen ähnlichen Status.
Also dann sehe ich den Status von Adenauer anders. Das ist nochmal eine ganz andere Liga drüber.
Finde ich auch.
Naja, beide gelten so ein bisschen als die Väter der Nation, finde ich schon, kann man sagen.
Ich weiß nicht, ob das dann nicht doch eher George Washington ist. Es ist ganz einfach, Präsidentschaft selber ist als politisches Amt nochmal was anderes. Und was da vorgeführt wird, in gewisser Art und Weise, ist auch Hinterzimmerpolitik zu einer Zeit, die wir mit Hinterzimmerpolitik nicht verbinden.
Ja.
Und darin steckt auch was Aufklärerisches. Also was interessant war, fand ich, die Argumentation sowohl von Lincoln als auch von Johnson, seinem Nachfolger, zielen sehr stark darauf ab, welche öffentlichen Konsequenzen, welche Publicity einzelne Entscheidungen hätten. Isoliere ich mich dadurch oder nicht? Gefährde ich dadurch die Wiederwahl oder nicht? Das ist ein großes Thema bei jeder einzelnen Entscheidung. Und das ist zum Beispiel so etwas, was man ja eigentlich mit dieser Politik früher gar nicht so in Verbindung bringt, dass es auch da schon so einen vermeintlichen Mediendruck gibt. Das fand ich interessant. Und solche kleinen Bausteine hast du immer wieder. Diese Stanton-Figur als so ein Berater, als ein Eingeweihter, als jemand, der dann sehr zwanghaft diese Ergreifung von dem Buß durchzusetzen versucht. Also eine Erzählung ist halt, der ist ja durch so einen starken Fall von Asthma fast todkrank und der hört nicht auf seinen Arzt, gefährdet sich und seine Gesundheit immer stärker, weil er schlicht und einfach nicht loslassen kann, weil er weiß, dass für seine Vorstellung der Abwendung eines wieder aufkeimenden, fortlaufenden Bürgerkriegs nur entgegengetreten werden kann, wenn Buß möglichst schnell ergriffen wird. Da war historisch viel drin, was für mich aufklärerisch war, was für mich neu war. Du kannst der Serie vielleicht vorwerfen, dass sie ein bisschen langweilig ist, dass sie das alles auswälzt, dass sie sehr wordy ist. Gleichzeitig fand ich die zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie die alten Zeiten aufleben lässt, die Räumlichkeiten, die Kostüme, auch die Verhaltensweisen dieser Leute, fand ich gut, fand ich interessant. Da steckte viel drin.
Hattest du nicht das Gefühl, dass es teilweise so ein bisschen wie Historical Reenactment wirkt?
Ja, danke. Ja, genau das
war es. Also es gibt zwei Sachen, die auch wieder ein riesiges Problem sind. Das eine ist Tobias Menzies als der Edwin Stanton. Der rennt durch diese ganze Serie, als ob er gerade vor 5 Minuten eine Darmspiegelung gehabt hätte. Der Typ sieht echt verkniffen aus. Das macht es schwierig, ihn als so eine attraktive Hauptfigur über diesen Aspekt der Pflichterfüllung hinausgehend zu empfinden. Was da noch bleibt, ist dann halt sein Einsetzen für die Schwarzen. Das ist auch ein Subplot, nenne ich es mal, der mitläuft, der größer wird, je weiter wir voranschreiten in der Handlung. Das ist das eine. Und das andere, es ist ja auch ein Doppelporträt. Wir verbringen genauso ziemlich viel Zeit mit diesem Attentäter.
Ja.
Und das ist natürlich der politisch Verblendete, der glaubte, mit vollem Recht einen Tyrannen zu ermorden. Wobei man sagen muss, dass die Historie ihm nicht Recht gegeben hat. Und was wir da vorgeführt bekommen, ist ein unfassbar von sich selbst eingenommener, eitler Sack. Und keine 5 Minuten. Und wir hassen diese Figur schon. Und daran ändert sich auch nichts. Und der ist extrem selbstgefällig. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht viel zu viel von dem erzählen, dass ich den gar nicht so sehr brauche. Aber die wollen an dem halt die Verblendung einer gewissen Position vorführen, obwohl der inhaltlich gar nicht in die Tiefe geht. Da wird dann halt latent sein Rassismus mit inszeniert.
Ja, der ist dazu da, weil sie das Gefühl hatten, die Jagd auf Booth, also die Thriller-Handlung, ist das Ding, das diese Geschichte antreibt, das ich brauche, um die Leute dabei zu halten. Ich glaube, deswegen haben sie dem Booth so eine große Rolle gegeben.
Ich glaube schon, dass sie diesen Fanatismus oder was der da hat, also diese totale von der Position überzeugt sein, bei der du als Zuschauer denkst, Junge, wie verblendet bist du denn? Das wollten die schon vorführen. Das denke ich schon, dass das ein Antrieb
war. Ja, wenn das stimmt, was du sagst, dann brauche ich den ja einfach nur als Figur in Situationen stellen, wo er immer wieder knapp entkommt. Ne? Also da hätte ich dann die Kavallerie noch 2-3 Mal vorbeireiten lassen, während er irgendwo im Versteck liegt. So. Aber stattdessen wird er ja über Dialoge die ganze Zeit aufgeladen. Also man muss ja sagen, er hat einen Begleiter dabei, der eigentlich so eine Art Führer bei seiner Flucht sein soll, als solcher aber nicht besonders tauglich ist.
David Harold wird gespielt von Will Harrison und Booth wird übrigens gespielt von Anthony Boyle, haben wir noch nicht erwähnt.
Genau, auch sehr seltsam. Die beiden Hauptfiguren ist ein Ire und ein Engländer, die beide mit amerikanischem Akzent sprechen müssen. Und zwar wirklich komplett anders, als man sie in Interviews hört. Fand ich interessant, dass da wieder keine Amis für gefunden haben.
Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Serie ab und zu einen Hang zur Theatralik hat?
Naja, dieser Booth selber ist Schauspieler. Dass der was affektiert, aufgesetzt Theatralisches hat, das passt zu dem als Charakter. In der Figur würde ich das sofort sagen. Es gibt auch so ein bisschen theatralischen Pathos in Inszenierung von Politik. Das hast du manchmal. Also dieses, jetzt schwinge ich eine Rede. Aber darüber hinaus, was meinst du da noch?
Was was mir ganz komisch aufgefallen ist, es gab eine Szene, da hatten sie dann so einen armen Soldaten sitzen und dann kommt da irgendwie ein Pastor ran und sagt, ja, wie geht's denn dir und was machst du hier und sowas alles und ja, ich nehme dir deine Sünden und taufe dich auf den Namen Boston. Da habe ich gedacht, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Warum inszeniert ihr das jetzt hier wie so eine,
ja, stimmt,
wie so eine Jesus-Erweckungsfigur? Ja, ja. Und dann ist das Boston Corbett, das muss ich dann nachgoogeln und das ist dann der Typ, der Booth erschossen hat. Und den führen sie wirklich wie so ein Gottessohn da irgendwie so ein bisschen ein. Das fand ich ganz, ganz komisch. Also das war so eine Sache, wo ich auch dachte, warum müsst ihr den, also klar, das ist derjenige, der ihn nachher erschießt, aber warum müsst ihr den in dem Moment so inszenieren? Das fand ich irgendwie auch ganz seltsam.
Ja, wobei, du kannst in jeder Erzählung aus oder über Amerika irgendjemand mit einem Erweckungserlebnis unterbringen, ohne dass es stört, weil es nur realistisch wäre. Ja, das ist immer noch eine Gesellschaft, wo 50-70% der Leute sagen, wir glauben an Gott. Unzweifelhaft. Und das sieht in anderen Teilen der Welt anders aus.
Also ich verstehe euren Punkt, den ihr gemacht habt, dass das, natürlich, das ist für ein amerikanisches Publikum, die haben dann einen anderen Bezug dazu als wir. Trotzdem würde ich mir von so einem Format wünschen, dass mir das amerikanische Geschichte nicht nur übertrieben formuliert als Aufklärungsfernsehen präsentiert, sondern dass da auch in irgendeiner Form eine Art von Drama stattfindet. Das habe ich hier nicht wirklich gefunden. Ich finde, Lincoln zum Beispiel ist komplett reduziert auf Politisches. Den Typ abseits von politischen Reden lerne ich hier nicht kennen. Die anderen Figuren abseits ihrer politischen Wirkmacht lerne ich eigentlich nicht wirklich kennen. Und dann gibt's hier halt, da wiederhole ich mich, aber so eine Art von Aufzählung historischer Ereignisse, von so einer Art Checkliste, die ich abarbeite an Dingen, die passiert sind, die ich unterbringen will, die für den Kontext dieser Ermordung oder so dann meinetwegen relevant sind. Aber eine Form von Drama, eine Form von, ich sag mal, Storytelling, das über historische Hausaufgaben hinausgeht, habe ich da für mich nicht drin entdeckt. Ich fand es deshalb überwiegend langweilig und in einigen Bezügen zu heute, du hast ja den schlimmsten von allen vorhin genannt, Rüdiger, fand ich es dann sogar ein bisschen ärgerlich. Hier, ich könnte einen erschießen da. Das war so blöd. Also, wenn du das einbauen musst, naja, gut.
Naja, aber du kannst auch sagen, es ist amerikanische Realität. Das denken sie jetzt ja nicht aus, sondern das war ein Zitat des vielleicht nächsten amerikanischen Präsidenten.
Ich finde, die Lincoln-Figur ist ein Problem.
Die Lincoln-Figur ist in jedem Lincoln-Film ein Problem.
Lincoln ist so schwierig zu spielen, ohne dass es wirkt wie eine Karikatur, weil du hast immer halt diese Maskierung, Bärtchen, Hütchen auf und dann legst du dir nochmal einen komischen Sprechduktus zu. Und ich fand, Daniel Day-Lewis hat das in Lincoln, also dem Spielberg-Film, ziemlich klasse gemacht. Hamish Linklater hier dagegen, oh, da habe ich mir immer gedacht, ich bin bei Saturday Night Live. Ist halt nicht witzig gedacht, aber es wirkte irgendwie ganz, ganz komisch.
Ich weiß, was du meinst. Also den haben sie auch mit Prothesen ein bisschen vollgeballert. Es ist nicht so, dass man ihn auf dem ersten Blick erkennt. Was ganz schlimm war, er trägt Kontaktlinsen. Und zwar welche, die irgendwie halt dunkle Pupillen heller machen sollen. Das sieht so ein bisschen spooky aus. Ich weiß genau, was du meinst, aber da muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen. Lincoln selber war ein total verschrobener Typ. Gleichzeitig ist er den Amis so wichtig, dass es als nicht zu verzeihender Fehler gelten würde, wenn sie ihn zeichnen in der Art und Weise, dass genau das, was ihn zur Cartoon-Figur macht, nicht drin vorkommt. Das ist so eine Schwierigkeit. Da kommt kein Lincoln-Stoff raus.
Ich würde den jetzt auch nicht explizit negativ hervorheben. Also ich bin zu jung, um Lincoln selbst miterlebt zu haben, aber ich finde so gemessen an, Lincoln ist ja super oft verfilmt und dargestellt worden, fand ich jetzt nicht, dass der auf eine Art karikaturhafter war, als ich das in anderen Sachen schon gesehen habe.
Ich habe auch nicht gesagt, dass es in anderen Sachen besser war. Also außer Daniel Day-Lewis würde ich da hervorheben.
Das ist natürlich gerade ein Problem. Aber irgendwie, wenn das mal irgendjemand schaffen würde, Lincoln in einer Art und Weise zu spielen, dass man den einfach als Menschen sieht und nicht als so eine Strichliste, wo abgehakt werden muss, was alles zu Lincoln gehört.
Das gibt's ja hier eh nicht her, weil er ja wie gesagt nur im Kontext von irgendwie
dafür
Auftritten gezeigt wird.
Dieser Hamish Linklater, Midnight Mass, ne? Da spielt er den Priester. Da hat man den zum Beispiel gesehen. Ja,
genau.
Also eigentlich ein Typ, den ich mag, den ich auch ganz gut finde, aber ich als sein Agent hätte ihm davon abgeraten, diese Rolle anzunehmen.
Ja, aber ich glaube, egal wer das gespielt hätte, du hast ja hier nicht die Szenen und die Möglichkeiten, Lincoln quasi privat zu zeigen. Du zeigst ihm im Kontext von politischen Auftritten. Dafür finde ich das in Ordnung.
Interessanter war da die ganze Zeit die Stanton-Figur. Es dreht sich so viel um den, da muss man sagen, in gewisser Art und Weise steht und fällt das auch damit. Mit dem haben sie eher noch ein Problem. Das Ende der Erzählung zum Beispiel, kann ich das verraten oder spoilert das zu sehr?
Ich weiß nicht, wo du drauf hinaus Voice. Ich wollte nur mal am Ende sagen, ich fand das Voice-Over ganz am Schluss ganz furchtbar.
Okay.
Stimmt.
Also um den gibt es so eine Anekdote, die wahrscheinlich auch jeder Amerikaner kennt, als der aus dem Amt entfernt werden
sollte. Ja, auch so geht das, meinst du, ja.
Hat er sich in seinem Büro verbarrikadiert. Das bringen sie ja zum Beispiel auch noch unter. Das ist nicht wichtig für die Erzählung. Wäre egal gewesen, wenn du bei ihm als Figur bleiben willst, ist das wichtig. Wenn du etwas über die Ergreifung und den Prozess der Attentäter auf Lincoln erzählen willst, kannst du dir das komplett schenken.
Ja, die Serie ist fast schon ein Edwin Stanton Biopic, ne? Genau. Also endet mit ihm dann auch.
Wobei das ja noch irgendwie auch interessant ist. Die übernehmen jetzt hier schon eine ganz bestimmte Deutung des Attentats. Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, dass Stanton selber der Auftraggeber war, ne? Das ist eine ganz andere Serie.
Ja, definitiv.
Und wahrscheinlich ist das auch Verschwörungstheorie oder.
Wobei das wird ja sogar in der Serie angedeutet, dass gab ja dann offensichtlich eine Schlagzeile in einer Zeitung, dass er da irgendwie hinterstecken soll, dass dann von einem der Finanziers des Antats da geschaltet wurde.
Wir können jetzt nicht näher drauf eingehen, aber unter anderem geht es um den Umgang mit einem Tagebuch.
Ja. Wie fandet ihr die Musik?
Oh, habe ich jetzt nicht mehr im Ohr. Fandest du die?
Mir ist nur aufgefallen, dass Byron Dessner dahinter steckte. Also von The National, der hat den Soundtrack gemacht. Und ich fand, das war einige sehr schöne eingesetzte Sachen da. Also hat mir sonst ganz gut gefallen. Ich fand auch den Titelsong ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob der auch von dem geschrieben worden ist. Ich habe das bei Shazam versucht zu finden. Da war es noch nicht drin.
Musst du machen, wenn sie dann richtig erschienen ist.
Genau. Geht's. Aber das fand ich wirklich ganz, ganz schön. Also musikalisch fand ich die irgendwie auch dann sehr subtil eingesetzt, weil wenn es dir nicht aufgefallen ist, dass es sich nicht so in den Vordergrund gedrängt hat, aber als Untermalung ganz, ganz gelungen.
Also wenn ich bilanzieren sollte, würde ich sagen, das ist wirklich nur was für Leute, die ganz, ganz großes Interesse an amerikanischer Geschichte haben.
Ja, und amerikanischer Politik, definitiv.
Und amerikanischer Politik, das kriegt auf jeden Fall als Serie jenseits davon Abzüge in der B-Note, weil halt, wie gesagt, es droht ein bisschen langweilig zu werden. Das ist ein bisschen langatmig. Wir hätten das Gleiche erzählen können, minus zwei Folgen, die man wahrscheinlich hätte problemlos rauskicken können.
Tja, ich frage mich, ob Leute, die ein richtig großes Interesse und auch Wissen über amerikanische Politik haben, ob die die Serie noch brauchen. Weil bis auf so ein paar Anekdoten, dann weißt du es ja schon, ne?
Naja, also wenn ich mich da so stellvertretend für sehe, ich finde, das charakterisiert meine Interessen relativ gut. Und ich habe da sehr vieles für mich rausgezogen, weil ich jetzt nicht so tief drinne stecke. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, Geschichtsprofessor bist oder Amerikanistik studiert hast, ist es vielleicht weniger interessant. Aber wenn du dich mit dem Prinzip von US-Politik gerne befasst und noch nicht alles aus der Geschichte kennst, kriegst du da noch was raus.
Ja, aber ich würde mich da auch sehen und für mich war es nichts. Schaut mal rein, wenn er wirklich in dieses Raster fällt, aber ich glaube nicht, dass das...
Aber findest du nicht, dass das was Interessantes hat, wenn belegte Positionen aus der Zeit sich als das Gleiche herausstellen, was die rechten Podcaster heute teilweise erzählen? Ich finde schon, dass das dann was Aufklärisches ist. Da musst du dann der Serie nur vertrauen, dass ihre Recherche bis in die Tiefe des Arguments geht.
Ja.
Ich glaube, daran hängt das dann so ein bisschen.
Also ich würde zumindest mal sagen, heute sind zwei Folgen da. Guckt mal in die zwei Folgen rein. Ich denke, nach diesen zwei Folgen hat man schon einen ganz guten Eindruck, ob das für einen ist. Also du wirst wahrscheinlich nach zwei Folgen schon gewusst haben, dass es nicht so richtig deins ist, oder?
Ja. Also zumindest die Tendenz.
Aber nach der ersten schon.
Ja.
Kann auch sagen, dass einer der Höhepunkte direkt in der ersten passiert. Da weiß man schon sehr viel über das, was da historisch passiert ist.
Ja, also guck gerne mal rein. Wir sind nicht vollends überzeugt. Holger und ich verhalten positiv. Michael
eher negativ.
Eher negativ bis durchschnittlich. Aber auf jeden Fall guckt lieber nach dem Attentat als Helgoland 513. Das können wir zumindest schon mal sagen. Oder Michael?
Ja. Der richtig große Kracher war jetzt diese Woche nicht dabei, aber nächste Woche ja vielleicht. Da haben wir ja ein richtig großes Ding.
Ja, nächste Woche zwei Serien, glaube ich, von deiner Vorschauliste, Holger. Wir sprechen über Three Body Problem, die neue Serie der Game of Thrones Macher, Verfilmung von der Trisolaris Trilogie von Xixin Liu. Und es geht um einen deutschen Autor, nämlich die Biografie von Kafka kommt in der ARD. Die hattest du auch drauf, Holger, und dann müssen wir da natürlich auch reinschauen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.